Der Spieltag ist um. Die Nacht war kurz und ich bin wieder zu Hause. Ich bin zu Hause und habe das alles, was ich gestern Nacht erlebt habe, und damit meine ich jetzt nicht, ja, irgendwie wild gewordene Putzfrauen im Hotel, die trotz Bitte nicht stören Schild um 7.10 Uhr die Tür aufreißen und anfangen Staub zu saugen. Nein, das meine ich nicht. Ich meine das, was ich tatsächlich auf dem Bildschirm gesehen habe. Das alles habe ich verarbeitet und habe auf dem Rückflug ein bisschen Comic gelesen, aber tatsächlich nochmal die Highlights geguckt, denn das hatte was von versteckte Kamera. Und jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen, wir müssen darüber sprechen. Und wenn ich sage wir, dann begrüße ich Mr. Digital. Also analog trifft digital, Mike Stiefelhagen ist da. So, los geht's.
So, sag hallo, ja. Hallo, lieber Carsten, schön mit dir wieder aufzunehmen.
So, fertig, danke, tschüss, können wir anfangen. Nicht lang sabbeln jetzt, ich bin geschockt.
Ja, wir müssen auf jeden Fall ein paar Bussis verteilen, weil da waren echt ein paar Performances bei einzelnen Teams oder teilweise auch bei ganzen Teams, über die wir sprechen müssen. Ich habe gestern auch viel geguckt, tatsächlich wieder mit der Community zusammen und sag mal so, wir können direkt beim ersten Spiel einsteigen, wenn du möchtest, weil das zweite Spiel, was danach kommt, wird das sein, wo ich glaube, Carsten echt beruhigen muss, weil da wird er eskalieren.
Das meine ich jetzt wirklich ernst. Ich eskaliere bei fast allen Spielen.
Da habe ich Angst um dich, wenn wir gleich drüber reden werden, weil das, also ich glaube, da müssen gewisse Spieler um ihr Leben bangen gefühlt.
Ich sag's mal so, ich habe bei den Hamburger Verkehrsbetrieben angerufen, seines Zeichens heißen die ja in der Abkürzung HVV. Ich habe gesagt, pass mal auf, ich brauche den 369er bis 479er. Das sind gefühlt 12 Busse, die hier in Stormann rumfahren. Die brauche ich alle vor meiner Tür, weil heute wird Bussi verteilt. Heute ist es soweit. Es ist Abstrusistan. Also ich habe da gestern Sachen gesehen, wo ich mich wirklich gefragt habe, wieso? Also für mich nicht begreifbar, tut mir leid.
So, wir fangen an mit dem ersten Spiel. Die Jacksonville Jaguars haben gegen die Cincinnati Bengals gespielt und wir haben beide gesagt, es wird ein geiles Spiel, weil es wird erstmals ein Team geben von den beiden, die wahrscheinlich gewinnen werden. Die Jacks, die Jacks hatten schon einen Sieg, sorry. Die Bengals könnten den ersten Sieg holen und so ist es dann auch gekommen mit 33 zu 25. Ich habe auch vorher die Bengals gesetzt, du die Jaguars. Es war eigentlich gar nicht so ein schlechtes Footballspiel, ehrlich
gesagt. Nein, es war tatsächlich richtig gut. Also, Gardner Minshew. 27 von 40 für 351 kann man mal machen. Es ist ja auch tatsächlich so, das dürfen wir ja jetzt bei der ganzen Geschichte nicht vergessen. Wir reden immer noch von den Helden aus der zweiten Reihe. Und auch wenn sie verlieren und auch wenn sie jetzt 1-3 stehen, ich finde sie immer noch dafür, was sie haben, sehr überzeugend. Was ich allerdings auf der anderen Seite viel, viel überzeugender finde, ist Burrow. 25 von 36, 300 Yards, ein Touchdown, ein Interception, ja. Aber so ein Team musst du erstmal solide anführen. Und die sind jetzt also auf dem Papier nicht unbedingt viel besser als die Jacksonville Jaguars.
Nee, also ich finde auch, es war ein ganz cooles Spiel. Minshew war vielleicht sogar der bessere Quarterback als Joe Burrow, auch wenn Joe Burrow als Game Leader das Spiel gewonnen hat. Es war eine überragende Leistung von Joe Mixon. Der hat gestern, also die Jaguars hatten irgendwann überhaupt kein Mittel mehr gegen den. Der hat wirklich krass aufgedreht. Meine Lieblingssituation im Spiel war ein Pass auf Receiver Drew Sample von den Bengals in der Endzone und Miles Jack, also wie Miles Jack diesen Ball noch geklaut hat und das zu einer Interception statt zu einem Touchdown gemacht hat, war unfassbar. Das gerne nochmal nachschauen für alle, die es nicht gesehen haben. Miles Jack gegen Drew Sample war für mich eigentlich die krasseste Szene des Spiels. Ich freue mich für die Bengals, dass sie endlich ihren ersten Sieg einfahren können, weil den haben sie sich echt verdient.
Also, abstrus, wirklich abstrus. Also, Drew Sample, seines Zeichens Tight End, 6'4", also ziemlich großes Kerlchen. Hat bei den Washington Huskies gespielt. Der hat eigentlich gute Hände, der kann gut die Bälle fangen. Den hätte er auch gefangen. Einziges Problem ist, er springt ab und das ist so ein klassischer Luftkampf. Also so wie wir das früher kennen, der rote Baron gegen Tralala. So ungefähr so. Die gehen ja also beide in die Luft. Und der rote
Baron, sehr schön.
Der Helm kommt ding als, sagen wir das mal so, als störender Faktor ins Spiel. Denn Sample wird natürlich bedrängt und dadurch kriegt er die Hände nicht so schnell an den Ball, wie er das eigentlich wahrscheinlich ohne Bedrängnis irgendwie machen würde. Und jetzt kommt es klassisch Double Doink. Also Doink gegen den Helm, Doink in die Hände von Miles Jack. Und im Moment des Runterfallens denke ich noch, ever? Und bin eigentlich fest davon ausgegangen, alles klar, das Ding ist ein Sample. Also den hat er. Das ist ein Touchdown jetzt.
Ich sagte auch Touchdown sofort. Und plötzlich war der Ball nicht mehr bei Sample, sondern eben bei
Miles Jack, der jetzt schon gefühlt zwei Schritte weiter war und sich feierte. Und das Ganze zurecht. Also Glück muss man auch haben. Und ich fand es eine tolle Partie. Ich habe eine Sache gesehen, dass beide Teams tatsächlich Potenzial haben. auf beiden Seiten würde ich als Fan jetzt nicht in Panik verfallen und sagen, oh, die nächsten Jahre werden ganz grausam und auch wir sind im Rebuild. Nee, die Jacksonville Jaguars Unglück gehabt in 2, 3 Situationen. Klar hatten sie jetzt bei dieser Miles-Jack-Nummer, hatten sie Glück, aber sonst, wir haben ein bisschen Pech gehabt und tatsächlich, die spielen guten Football. So, da muss jetzt noch ein bisschen was passieren. Und ich wäre jetzt keiner, der als General Manager der Jacksonville Jaguars sagen würde, ja, wir müssen jetzt unbedingt auf den Quarterback gehen. Ich würde eher so ein paar andere Waffen holen, weil, nochmal, guck dir die Werte von Minshew an, es ist geil. Und, Achtung, Burrow, die geile Katze im wahrsten Sinne des Wortes, ist ja jetzt ein bengalischer Tiger, sagt, ja, wir haben gewonnen. Und dann wird er gefragt, was hat er denn mit dem Gameball gemacht? Und seine Antwort ist, welchen Gameball, den habe ich zurück in den Ballsack getan. Geiler Typ.
Starke Aussage, ich würde gerne ein bisschen Liebe hier auch da lassen für RAN-NFL, Community, Twitter, Legende, wie auch immer, Lippokrates, der auch Jets-Fan ist, der hat denn nach diesem Spiel getwittert, ah, sehr schön, im Rennen um den Nummer 1-Pick sind die Bengals damit raus, weil er als Jets-Fan mittlerweile schon so, ja, sarkastisch mit der Situation umgeht und sagt, ach komm, Giants gegen Jets, mal gucken, wer den ersten Pick bekommt, die Bengals sind mit dem Sieg raus, fand ich ein ganz lustiges Statement dazu. Mal abwarten, die Saison geht ja noch ein bisschen was. Und jetzt, Carsten, hol alle Busse, die du bestellt hast.
Sind wir schon soweit?
Jetzt kommen wir tatsächlich schon zum Spiel. Das erste Spiel über 80 Punkte in der Saison. Die Cleveland Browns haben gegen die Dallas Cowboys gespielt. Wir haben beide gesagt, es wird ein enges Spiel, es wird ein geiles Spiel. Wir haben beide gesagt, die Cowboys gewinnen.
Ja, leck mich
Erfahrung,
doch am Arsch jetzt.
An Erfahrung, ich habe ja auch daneben gelegen. Was war das für ein wahnsinnig krankes Spiel?
Es war geisteskrank. So, und falls ihr es nicht gesehen habt, tut uns allen, und das meine ich echt ernst, tut uns allen den Gefallen, es ist, man soll sich solche Gewaltvideos, wie Menschen gemobbt werden, erniedrigt werden, fertig gemacht werden, soll man sich nicht angucken. Aber die Dallas Cowboys haben es nicht anders verdient. Guckt es euch bitte nochmal an. Ihr findet die Zusammenfassung auf dem Game Pass, ihr findet sie bei YouTube. Ich möchte jetzt einfach... Ich habe vorher, kannst du dich daran erinnern, wo ich gesagt habe, die Dallas Cowboys sind nicht so gut. Ich habe mich dann von dir überreden lassen und habe gesagt, ja komm, aber doch die Cowboys. Aber ich habe gesagt, die sind nicht als Team so gut. Und dann hast du an meinen Bernie Buchfink und an mein Bauchgefühl appelliert. Und ich habe gedacht, ja, Mike hat aber recht. So, ich kann jetzt nicht immer mit meinem Bauchgefühl tippen. Die Cowboys sind irgendwie... Die, weißt du, die gehören noch auf die Weide. Also irgendwas stimmt da nicht. Offensivtechnisch, also wir müssen das ja mal runterbrechen. Die spielen tatsächlich geile Offense. Also wäre ich Dak Prescott, den wir immer vorm Bus geworfen haben, ja? Also immer gesagt haben, ja guck mal, und alle kriegen Vertrag. Ey, am Ende ist der sich totlacht, weil er ist der Einzige, der das Gebäude nachher verlassen darf und sagen kann, wie Elvis, ich bin raus, Freunde. Ich suche mir eine neue Band, ich bin weg, ich gehe zu einem anderen Team. Das ist ja hier eine Bumsbude, was ist denn hier los? 502 Yards, 4 Touchdowns, 1 Interception, du verlierst das Spiel. Was?
Ja, ich tue mich auch so ein bisschen schwer. Ja, ich hab sogar gesagt vor der Saison, die Cowboys sind für mich ein Top-5-Team vom Potenzial her. Ich bleibe auch tatsächlich bei dieser Aussage. Es ist einfach wirklich die Defense, über die wir reden müssen. Also ja, klar, Sean Lee, Leighton Van Der Esch sind raus, die fehlen auf jeden Fall, aber trotzdem muss diese Mannschaft noch gut genug sein, als jetzt nach 4 Spieltagen 1-3 zu stehen. Und wir dürfen nicht vergessen, ein Spiel war mit sehr, sehr viel Glück gegen die Falcons noch gewonnen. Also die könnten eigentlich fast 0-4 stehen. Und das ist halt wirklich, kann nicht reichen. Ich bin auch bei dir zu sagen, Dak Prescott, 502 Yards, 4 Touchdowns, 1 Interception, das sind gute Werte. Trotzdem,
Digga, das sind gute Werte, das ist die Hälfte von 1000. Also früher waren 1000 Yards in der Saison mal gut.
Ich will es auch nicht jetzt total kleinreden, aber ich fand trotzdem irgendwie, waren sie nie so richtig dran. Also im letzten Viertel, als die Browns so ein bisschen Gas runtergenommen haben, kamen die Cowboys nochmal ran. Aber es war ja teilweise wirklich miserabel schlecht, vor allem in der Defense. In der Offense gab es ein paar schöne Plays, aber ich weiß, also es war nur ein Gefühl, was ich beim Red Zone gucken bekommen habe. Ich hatte nie wirklich das Gefühl, vielleicht auch im ersten Viertel, aber sonst danach nicht mehr, dass die Cowboys dieses Spiel gewinnen könnten gegen wirklich starke Browns. Also auch das dürfen wir nicht hier runter machen. Die Browns, Nick Chubb verloren haben in der Partie mit einem, ich weiß nicht, also Odell Beckham Jr., ich weiß nicht, was er an diesem Tag vorher gemacht hat. Das sollte ab sofort zur Routine machen und jedes Mal machen. Das war der beste Odell Beckham Jr. seit seiner Top-Performance bei den Giants. Also es war für mich das beste Beckham-Spiel im Browns-Trikot. Der hat komplett geliefert. Also bei Trickspielzügen dabei gewesen, der Pass von Mayfield auf Landry auf Odell Beckham Jr. war für mich einer der geilsten Touchdowns dieser Season bisher. Also,
warte mal, lassen für die, die es vielleicht noch nicht gesehen haben, weil wir sind schon wieder so, pff, ja, das ist passiert, das ist passiert. Also fangen wir mal an, so ein Spiel fängt an, Schiedsrichter pfeift an. So, Cleveland im ersten Viertel 7 und Dallas 14. Da habe ich gedacht, okay, alles klar, Dallas, die haben sich jetzt im Griff. Dann passierte aber Folgendes. Zweites Viertel, 24 Punkte für die, 24, ne? Ihr hört mir genau zu, bitte. 24 Punkte für die Cleveland Browns und 0 für die Dallas Cowboys. Ich beschreibe euch mal das Bild. Also, McCarthy an der Seitenlinie guckte irgendwie so, ja, was machen wir jetzt, ne? Also, der wartete auf den Geistesblitz. Einziges Problem ist, und das ist ja Romans Fachgebiet, das Dach war zu. Also, da kann kein Blitz einschlagen. So, dann gehen die in den Lockerroom, kommen zurück und machen wieder 0 Punkte, wohingegen Browns einfach nochmal 10 loslegen. Und mit was für Spielzügen? Mike hat es gerade versucht, kurz zu beschreiben. Ich beschreibe es mal lang. Du läufst entweder durch die Mitte oder du passt. Das hat wirklich gut funktioniert gegen die Cowboys. Probates Mittel, alles cool, Baker Mayfield sah gut aus. Und jetzt sagt sich Stefanski, ach weißt du was, wenn wir schon hier sind und wenn wir schon so einen Ausflug nach Dallas machen, dann lass uns doch mal ein bisschen Spaß haben. So, jetzt versuchst du also ein Endaround. Also du schickst sozusagen den Receiver mit Vollspeed los, der kommt von seiner Position oben, tackert vorbei, zack, du als Quarterback gibst ihm den Ball, er läuft unten rum, so, das wäre der Spielzug. Nee, sagen die Browns, das machen wir ganz anders. Landry mit dem Ball, alle denken, ah, der läuft jetzt selber. Alle stürzen nach vorne, Problem ist, Odell Beckham Jr. wartet in der Endzone und Landry kann werfen. Der wirft nämlich mal das Ding souverän in die Endzone. Da habe ich vor Lachen bei Ran hinter den Kulissen gesehen, weil ich gedacht habe, so, und ab jetzt, und das war der Moment, da war mir klar, ab jetzt kriegt die Defense gar nichts mehr gebacken, weil das ist so ein volles Erniedrigungsplay Deluxe.
Das war über 37 Yards der Pass von Landry auf OBJ, also es war wirklich ein Zuckerspielzug. Ich wollte Prescott wirklich nicht schlecht reden. Ich finde aber auch, was man sagen muss, das Laufspiel hat eben überhaupt nicht funktioniert bei den Cowboys. Wenn du dir die Stats anschaust und guckst, was die Browns gelaufen sind und was dann irgendwie die Cowboys gelaufen sind, da siehst du einfach, es sind 85 Yards zu 307 und bei den Cowboys spielt ein gewisser Zeke Elliott und bei den Browns hat sich Chubb auch noch verletzt und Kareem Hunt musste da mehr in die Bresche springen. Die Browns mit 40 Carries, der Läufer, und die Cowboys eben mit 18. Also da hat es auch, weiß nicht, du bist da mehr der Coach als ich, aber wenn du das Laufspiel nicht etablierst, dann wird es irgendwann sehr, sehr klar, was du spielst, und zwar ein Pass. Und das kannst du eben einfacher verteidigen. Und trotzdem wirft Prescott eben 502 Yards.
Ja, und also um das nochmal deutlich zu machen, wie sehr man, also pass auf, man kann ja verkacken. Ja, das meine ich jetzt ernst. Man kann verkacken. Aber wenn man verkackt und dann so verkackt, dann ist man auch selber schuld. Und dann wäre ich anstelle von Dak Prescott, ich wäre eher auf Hass gebügelt. Also, wenn es tatsächlich Dak Prescott mit seiner Offense schafft, in einem Quarter 215 Yards zurückzulegen und auf der anderen Seite die Cleveland Browns nur 20 Yards schaffen, aber am Ende souverän als Sieger vom Platz gehen, dann musst du dich einfach wirklich mal hinterfragen und sagen, so, wir haben jetzt ganz viel Geld in die Hand genommen und ja, wir haben auch Verletzungspech, aber sag mal, dieser Earl Thomas, ist der noch erreichbar? Wir brauchen da hinten einen, der den Verkehr regelt. So kann das bei den Cowboys nicht weitergehen. So geht es nicht. So geht's nicht. Funktioniert nicht.
Ja, Rex Ryan, ehemaliger Coach, aktuell Experte im US-Fernsehen, hat sogar auch, ist ganz krass formuliert mit, diese Defense stinkt. Das hat er gesagt und mit diesem Zitat würde ich, glaube ich, dieses Spiel auch schließen. Also die Browns haben 49 Punkte gemacht.
Nicht, weil die bewegen sich ja nicht.
Also wann haben die Browns das letzte Mal 49 Punkte gemacht?
Ja, egal. Also wir haben auch ganz viel Sprachnachrichten dazu. Da müssen wir auch nochmal playen, weil dieses Spiel polarisiert mich. Es ist, also ich glaube, jeder tickt da so wie wir und jeder sagt genau dasselbe. Und ich drücke jetzt mal auf Play, denn wir werden noch zu einer wirklich dezidierten Analyse aufgefordert. Kann ich kurz machen? Cowboys sind scheiße.
Moin Carsten, moin Mike. Ich wollte euch mal nach einer kleinen Einschätzung rund um die Situation bei den Cowboys gerade bitten. Was geht denn da gerade ab? Also haben die wirklich das Problem, dass diese Franchise, die Spiele, die sie haben, sofort eine Klasse schlechter macht? Weil am Klatscher kann es ja nicht gelegen haben. Das wissen wir ja, weil da waren sie letztes Jahr besser. Bestes Beispiel, Everson Griffin, gefühlt fünfmal so schwer wie Baker Mayfield und der stellt sich halt vor ihm und sagt, du kommst hier nicht vorbei und Everson Griffin sagt es auch so, ja, ich komme da jetzt nicht vorbei. Keine Ahnung, ein Aaron Donald von den Rams hätte wahrscheinlich Mayfield genommen, ihn auf Landry geworfen und Everson Griffin macht gar nichts. Also vergolden die denen da den Arsch oder was, müssen die nichts leisten? Ich habe keine Ahnung, was mit dieser Franchise los ist. Sonst noch einen schönen Tag und Carsten,
Hawks. Ja, du mir auch. So, er hat ja recht. Er hat ja, also erst mit Go Hawks hat er recht. Ja, so, aber kommen wir später zu. Also wir können auch jetzt nicht alle Dallas Cowboys Spieler vom Bus werfen. Also die teilweise, nee, doch, müssen wir doch. Mike, ich versuche gerade wirklich irgendwas Schönes zu finden. Ich versuche irgendwas Schönes zu finden. Also bestes Beispiel ist, Odell Beckham Jr. kriegt den Ball und rein theoretisch wäre das ein Broken Play gewesen. Also Tackle for Loss gefühlt 18 Yards hinter der Line of Scrimmage. 10 Yards, 12 Yards, 14 Yards. Wäre es irgendwie hundertprozentig in den Boden gegangen. Elden Smith fällt eine Business-Entscheidung. Rechts oder links tackeln. Weil, ganz ehrlich, ein OBJ aus vollem Lauf im Open Field zu tackeln, selbst egal wie athletisch du bist, das ist kein Selbstgänger. So, jetzt umkurvt, also wie hier früher die berühmten Skiläufer, zack, rum und Dingenskirchen. Also das war wie beim Riesenslalom. Elden Smith stand da und dachte, jo, schaff ich nicht so. Versucht alles, schafft es aber nicht. Und Odell Beckham schafft es aus einem Tackle for Loss, also einem möglichen Tackle for Loss, für minus 12, 14 Yards tatsächlich einen Touchdown zu erlaufen. Und da fängt für mich nämlich wirklich dieses Ding an, ich verstehe es nicht. Also 6, 7 Leute umkurvt da, alle hatten die Möglichkeit zu tacklen. Einer versucht es mit einem Arm. Sorry, aber wie willst du das denn machen? Wie willst du, also das geht nicht. Das geht nicht.
Also so, ja, du hast das
unglaublich.
Du hast Verletzungssorgen bei den Cowboys, aber du hast jetzt 4 Spiele gespielt. Du hast die Rams, Falcons, Seahawks und Browns als Gegner gehabt. Du hast im Schnitt aktuell 36,5 Punkte pro Spiel kassiert. Da brauchen wir nicht drüber weiter reden. Das ist einfach eine bescheidene Defense-Leistung. Und da muss eben gearbeitet werden, weil wenn es so weitergeht, kann Prescott 3000 Yards werfen. Sie werden das Spiel nicht gewinnen. Und ja, deswegen, Defense-Koordinator sollte mal ins Büro kommen, würde ich sagen.
Vor allem der Witz ist ja, also man hat ja gesagt, okay, komm, wir fangen neu an. Wir legen neu los, wir sind jetzt fest davon überzeugt, wir ziehen das durch. Dann haben sie sich für Mike Nolan entschieden. Sie hatten vorher Rob Marinelli, einen geilen alten Mann, der wusste, wie es geht. Der ist jetzt bei den Raiders derjenige, der für die D-Line zuständig ist. Also eigentlich sozusagen die Säge an Paul Gunters Stuhl. Also Paul Gunter ist der Defense-Koordinator, der macht das jetzt auch nicht viel besser und Rob Manelli ist schon da. So, Mike Nolan ist für mich, ja, ist ein guter Mensch, ist ein guter Coach, ist ein verständnisvoller Coach, gehört halt zu dem klassischen neuen Mike McCarthy Coaching-Staff. Ich habe allerdings irgendwie, ich sehe nicht, dass der dieses Team erreicht. Das ist mein großes Problem. Ich merke halt, da sind lauter extrem coole Einzeltalente, die allesamt ja gut spielen, die ihrerseits auch bestimmt, wenn sie ja mehr als Einheit funktionieren würden, sofort den Pro Bowl erreichen würden. Aber sie sind, das wirkt für mich so, was es gibt ja beim Fußball, gab es das ja so auch, diese Teams, die zusammengestellt wurden aus Megastars, aber sie haben halt nur einzeln funktioniert, aber nicht als Team. Und mir hat Nolan als Linebacker-Coach bei den Saints sehr, sehr gut gefallen. Er war 2 Jahre lang, hat da tatsächlich auch gut was gemacht. War allerdings auch, und deswegen bin ich ein leidgeprüftes Kind, bei den Miami Dolphins, Defense-Koordinator von 2010 bis 2011. Wollen wir nochmal drüber sprechen, wie gut wir da Football gespielt haben? Gut, so. Ich weiß es nicht. Ich kann dir die Frage nicht beantworten, ob der Mann der Richtige ist, ob der Mann der Falsche ist. Ja, statistisch gesehen.
Die Stats sprechen doch schon für sich. Also die Defense muss aufgearbeitet werden. Und also auch egal, wie krass die Zahlen von Prescott sind. Und Glückwunsch, wenn das historische Zahlen waren. Aber die Cowboys haben im zweiten und dritten Viertel keinen einzigen Punkt erzielt. Also das kam auch erst hinten raus. Das ist wieder mehr oder weniger. Also da gibt es viele Baustellen. Und die Cowboys sind ein Team. Ich bleibe nach wie vor dabei mit diesem Roster, was eigentlich viel, viel besser spielen kann. Und dann ist eben die Frage, warum können sie es nicht? Und da müssen eben die Coaches tatsächlich ein bisschen arbeiten.
Ich finde, sie müssen nicht nur ein bisschen arbeiten, sie müssen ganz, ganz, ganz...
Malochen.
Also die müssen malochen, die müssen schuften, die müssen buckeln, die müssen machen, tun. Also es ist, das ist ja das Ding. Also wir reden immer von It's America's Team. Für einen Arsch, das ist... Also überleg mal, wann die das letzte Mal in den Playoffs waren, wann die das letzte Mal ein Playoff-Spiel gewonnen haben. Es ist natürlich statistisch alles geiler Shit und ja und och Gott, ist Dak Prescott eine geile Katze. So, ja, das also, reicht guck mal, aber nicht. Aber
zum Beispiel die Receiver müssen wir auch mal in Schutz nehmen. Also Mary Cooper hat auch ein Riesenspiel gemacht. CeeDee Lamb hat mal wieder gezeigt, was er kann. Also es gibt Baustellen, aber nicht alles ist schlecht bei den Cowboys. Das ist nach wie vor ein Team, was immer noch die Wende schaffen kann. Die müssen es halt nur langsam mal hinkriegen, weil so ist es Verschwendung von Talent.
Ja, die Wende kriegen. Also, das ist ungefähr so wie die deutsche Einheit. Das wird ein langjähriger Prozess, mein Freund. Also, die Wende jetzt noch zu kriegen in diesem Jahr, vergiss es.
Nee, die Wende ist gar nicht so krass, weil guck doch mal die NFC East. Also, das ist ja, schon peinlich hoch 10. Also, wenn du siehst, die Eagles, wir kommen später dazu, gerade die Division anführen mit 1-2-1. Das Washington Football Team 1-3-0, Dallas Cowboys 1-3-0 und New York 0-4. Also die Wende heißt für mich, du gewinnst ein Spiel, weil dann bist du Division Leader. Also es geht schon. Das ist halt das Glück, oder ja, sag mal, das Glück, dass sie in dieser Division stehen. Da müssen sie halt jetzt denken, ja. Also 4 Spieltage verschenkt, abhaken, irgendwie ein Spiel gewonnen. Jetzt muss es vorangehen, weil die Eagles, das Washington Football Team, die sind ja auch alle schlagbar. So, deswegen, Wende ist schon noch drin.
Wende ist schon noch drin. Es geht jetzt weiter. Also pass auf, jetzt. Jetzt kommen wirklich hochklassige Spiele, auf die ich mich freue. Die werden wir hundertprozentig bei RAN nicht übertragen. Die Dallas Cowboys spielen nächste Woche gegen die Giants, danach gegen die Cardinals, dann gegen der Redskins, a.k.a. the Washington Football Team, dann gegen die Eagles und dann kommen tatsächlich die Steelers und die Vikings. Also da kann jetzt tatsächlich was passieren. Aber Rex Ryan bringt es ganz treffend auf den Punkt. Der Laden ist, also stinkt ist das falsche Wort, also kann man, wie übersetzt jetzt? Das ist scheiße. Es ist einfach scheiße. Die Dallas Defense ist scheiße. Und da können wir jetzt, da könnt ihr mich bei Twitter, bei Instagram, ihr könnt mich jetzt zumüllen als Dallas Cowboys Fans, da habt ihr völlig recht. Ja, natürlich, ich bin auch emotional, wenn es um meine Dolphins geht, aber wenn wir es realistisch betrachten und selbst wenn ihr nur ein bisschen, nur ein ganz kleines bisschen noch durch die Fanbrille guckt, dann werdet ihr mir und Mike recht geben. Das, was die Cowboys momentan defense-technisch abliefern, ist, das wirkt so ein bisschen wie die Unterhachinger Regenwürmer als Herrenteam in der NFL. Zumindest defense-technisch. Das kann nicht funktionieren.
Kommen wir zum nächsten Spiel. Wir lagen mit dem Cowboys-Tipp jetzt beide leider daneben. Aber wenn es so ein geiles Spiel wird, von mir aus ist das
auch. Du, also nochmal, 49 Punkte und ich bin froh und wir müssen noch eine Sprachnachricht, weil wir haben tatsächlich, und Achtung, fest sein, wir haben Browns-Fan als in der Pillen-Army und zwar aus Berlin. Ich kenn
ein paar sogar.
Morgen aus Berlin. Der Mikey hier. Ein Browns-Fan. Ja, wer hätte gedacht, dass meine Mannschaft mal ein Spiel abliefert, was so wunderbare, was unseren Sport so wunderbar repräsentiert und zeigt, was Football eigentlich alles sein kann. Von Dominanz, Führung bis hin zu, fuck, geht doch noch schief und dann doch gewinnen. Naja, auf jeden Fall ein sehr geiles Spiel. Herzinfarktpotenzial für alle Browns-Fans auf jeden Fall da draußen. Aber ein geiles Spiel. War denn wohl doch nichts mit 17-13. Es wurde doch ein Highscore-Game. Was sagt ihr denn zu dem Spiel?
Ja, wir haben dazu jetzt schon was gesagt. Das Einzige, was ich noch, und deswegen habe ich jetzt bewusst für diese Sprachnachricht mich entschieden. Ich bin von dem Konzept, also es gab ja ganz viele, ich war auch einer davon, der gesagt hat, wir müssen gucken, ob Stefanskis Offense-Konzept mit Baker Mayfield funktionieren wird. Ob das tatsächlich so alles umsetzbar ist, wie er sich das vorgestellt hat, wie er das in den Jahren zuvor praktiziert hat und wofür er steht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Ehre wem Ehre gebührt und man muss auch loben. Also wir können nicht immer nur Bussis verteilen. Wir müssen auch jetzt mal loben. Und jetzt kommt sie. Die gibt es 3 Sekunden Schweigen in ehrfürchtiger Erstarrung vor Stefanski. Warte. So.
Muss aber sagen, also macht das auch echt gut, weil er eben nicht Mayfield zwingt, die Spiele zu machen, die Prescott macht. Dass er, also Mayfield muss nicht 500 Yards werfen, um das Spiel zu gewinnen. Das reicht einfach, wenn er das Game gut managt. Wenn du mit Nick Chubb und Kareem Hunt 2 so starke Running Backs hast und eine O-Line, die das auch das Laufspiel gut unterstützt, dann hat auch Mayfield weniger Druck und spielt besser. Und genau das, finde ich, hat Stefanski bisher etabliert. Und deswegen funktioniert es bislang ganz gut. Also der Browns-Fan aus Berlin kann sich vielleicht auf die erste Season seit Ewigkeiten einstellen, wo es mal ein bisschen besser läuft. Und mal gucken, wie gut dann wirklich.
Wir haben auch noch eine zu Mike McCarthy auf dem Wackelstuhl. Haben wir zwar eigentlich auch schon erwähnt, aber komm, wir haben Zeit. Material kostet ja nichts.
Moin Carsten, moin Mike. Ich bin Nils aus Bochum und komme auch endlich mal dazu, euch eine Sprachnachricht zu schicken, was ich eigentlich seit der ersten Folge vorhabe, weil ich das Konzept echt cool finde. Ja, ich wollte erstmal Carsten gerichtet sagen, meine Freundin musste sich gestern zum zweiten Mal in ihrem Leben durch so einen NFL-Sonntag quälen und ihr bester Takeaway davon war, an die Dolphins gerichtet. Was sind das eigentlich für komische Farben? Und dieser hässliche Delfin sieht halt auch einfach überhaupt nicht furchteinflößend aus. Das muss ich dir jetzt einfach mal mitteilen. Und dann wollte ich mal fragen, denkt ihr eigentlich, dass Mike McCarthy bei den Cowboys irgendwie diese Saison schon gefährdet sein könnte als Head Coach? Die sind ja jetzt nach Jason Garrett nicht bekannt dafür, einen Head Coach schnell rauszuschmeißen. Aber wer mit diesem Roster nicht 3-1 steht, mindestens, finde ich, ist irgendwie, kann schon berechtigterweise in der Kritik stehen. Und dann wollte ich noch sagen, dass ich es echt richtig geil finde, Carsten, Römer Motzkus und du bei RAN als Kommentatorenteam, das wollte ich euch in den letzten Playoffs gesagt haben, das ist das Einzige, was mich davon wegbringt, Game Pass zu gucken. Ihr beide macht das echt geil. Macht weiter so, auch mit dem Podcast. Liebe Grüße.
Danke.
Ja, liebe Grüße an Nils zurück. Ich finde es sehr schön, wie unsere Community sich dran hält, 30 Sekunden zu machen.
Wir haben es waren drei Fragen. Jetzt. Drei Fragen hat 30 Sekunden ergibt.
Ja, ich hoffe, jeder macht jetzt hier drei Fragen, dann ist ja 4-Stunden-Podcast. Aber Nils, ja. Grüße zurück. Der Delfin-Seitenhieb, also deine Freundin hatte scheinbar vom Football-Abend mehr Takeaways als die Cowboys. Ja, mein Gott, wenn so ein Logo halt nicht furchteinflößend ist, finde ich persönlich nicht so schlimm. Ich finde das Logo eigentlich ganz cool für den Dolphins.
Und findest du, ich finde es immer noch, es sieht aus wie eine indische Charterfluggesellschaft. Ach,
also da gibt es viel, viel Schlimmere. Also ich finde es vollkommen in Ordnung.
Das ist so eher Madras oder so, das geht nicht.
Aber zu Mike McCarthy, wenn die Season so weitergeht, dann wird sein Stuhl nicht nur wackeln, sondern abbrechen. Ich glaube halt oder hoffe und denke, dass die Cowboys eben, wie eben gesagt, die Wende noch hinbekommen. Weil im Endeffekt wird dann gemessen, wie die Season ausgeht. Und wenn sie so ausgeht, dass sie die Playoffs verpassen, dann wird Jerry Jones schon mal sagen, komm mal ran, Mike.
Du jetzt? Wirst du jetzt Head Coach?
Nee, zu Jerry Jones will ich.
Hallo, Herren, herzlich willkommen hier auf der Pressekonferenz der Dallas Cowboys. Bei uns ist Miggy die Mike Stiefelhagen, a.k.a. Ja, the Pillen Man. He's the new Head Coach of the Miami. Nee, ist egal. Ich weiß, du gehst. Aber willst du nach Dallas? Dann geh lieber nach Miami. Geh lieber nach Miami, da hast du wenigstens gutes Wetter.
Ja, ich schaue mir die Angebote an, dann entscheide ich.
Okay, ich hätte jetzt auch ein Spiel im Angebot. Das Team, was vielleicht, wenn es so weitergeht, also ja, ich sag mal so, wir haben tatsächlich gut gespielt. Wir haben gut dagestanden, wir haben guten Eindruck gemacht. Und wenn ich sage wir, dann ahnt ihr schon, es ist das Logo, was die Freundin unseres Pillenhörers aus Berlin nicht ganz so schön oder furchteinflößend findet und die Farben auch sehr merkwürdig findet. Ich weiß ja nicht, was vielleicht war dein Fernseher falsch eingestellt. Dieses Textmarker Grün von Seattle lässt die Freundin aber völlig, das interessiert sie nicht. Gut, es war ein gutes Spiel. Es war okay. So, ich habe mir als Dolphins-Fan auch nicht mehr erhofft, aber es war mehr drin. Also wir haben tatsächlich guten Football gespielt, aber ich bin trotzdem ein bisschen traurig. Das hört ihr auch, ne? Ich bin genervt jetzt.
Die Seattle Seahawks haben 31-23 gewonnen gegen die Miami Dolphins und ich bin eher ein bisschen enttäuscht von den Seahawks, weil ich fand wirklich, das war das schwächste Spiel der Seahawks in der Season bisher. Die Dolphins waren sehr, sehr lange, eigentlich bis zuletzt noch im Spiel drin und
ja.
Haben mitgehalten, hätten sogar noch gewinnen können, wenn sie hier und da ein bisschen, sagen wir mal, konzentrierter besser gespielt hätten. Aber gegen so starke Seahawks zuletzt, Russell Wilson zu einer Interception zu zwingen, da können die Dolphins drauf stolz sein. Leider hat es Ryan Fitzpatrick nicht geschafft, selber im Passspiel über die ganze Zeit hinweg zu glänzen, mit keinem Touchdown-Pass und zwei Interceptions. Er hatte echt ein paar gute Würfe bei, aber insgesamt ist das dann doch ein bisschen wenig.
Also überleg mal, der alte Mann ist auch für 47 Yards selber gelaufen. Das ist das halbe Feld.
Das war super. Also da auch echt ein paar gute, coole Läufe dabei, auch eins im Touchdown. Aber ich hatte gedacht, die Seahawks schaffen das deutlicher und die Dolphins haben da echt gut mitgehalten. Ich weiß nicht, hier und da bei den Seahawks waren da echt ein paar seltsame Plays bei, auch wenn Metcalf, Moore und Lockett eigentlich ein gutes Spiel gemacht haben. Ich würde sagen Arbeitssieg, das wäre so mein Titel für das Spiel für die Seahawks.
Definitiv ein Arbeitssieg oder wie Mike Stiefelhagen sagen würde, ein Pferd springt nur so hoch, wie es muss.
Das wollte ich echt gerade sagen, hab's gelassen, weil ich dachte nicht schon wieder so eine Redewendung. Shit. Was ist das? Seekopfadler fliegt nur so hoch, wie er muss, oder?
Ja, der olle Adler fliegt nur so hoch, wie er muss und hat den Dolphins, den Delfin einfach von oben sich mal angeguckt.
Wir haben übrigens beide auf die Seahawks auch getippt. Damit steht es im Tippspiel 3-2 für mich, nur als das kurze Zwischen.
Und jetzt hole ich schon den nächsten Bus rauf. Jetzt geht's los. Nächste Runde fahren wir rückwärts.
Naja, ja, okay, welches Spiel willst du machen? Ich glaube, wir haben Saints Lions ausgelassen.
Deswegen. Ja, ist egal. Machen wir später.
Okay.
Machen wir später. Chargers gegen Buccaneers. Oder wie ich es nennen würde, du hast Tom Brady an den Eiern und lässt dann los. Idiotisch. Dumm. Falsch. Warum? Wieso? Weshalb? Also, das ist jetzt wirklich Sesamstraße Deluxe. Wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Und diese Fragen würde ich jetzt auch stellen. Ich verstehe sie nicht. Ich würde jetzt, wenn ich die Möglichkeit hätte, den Head Coach, den Offense Coordinator, ich würde sie alle löchern, weil ich es nicht verstehe. Die Chargers haben geführt. Und das meine ich wirklich, die stehen 14-14-7. Dann kommt noch ein Touchdown, 21. Ich hab's nicht verstanden. Dann stehst du vor der eigenen Endzone. Und dein Running Back, nochmal, das ist sein Beruf, ne? Das macht er nicht nebenher, das ist kein Freizeit-Hobbysportler in der Kartoffelliga irgendwo in Westhessen, sondern das ist ein NFL-Spieler. Der kriegt von Herbert den Ball in die Magenkuhle gerammt und verliert ihn direkt vor der eigenen Endzone. So, und ich sitze und gucke Volker Schenk und noch zwei andere Leute vom Team an und sage, und ab jetzt gewinnt Tampa Bay das Spiel. Haben sie mich alle für bekloppt gehalten? Aber es ist genau so, du kannst nicht Brady und Bradys Team das Momentum zurückgeben. Das geht nicht. Wenn du ihn hast an den Nüssen, dann halt fest, kneif zu, so dass er quiekt. Aber lass ihn nicht wieder los.
War ein beschissener Handoff. Ich fand auch, es war ein ziemlich krass hitziges Spiel. Also da ging es wirklich von der ersten Sekunde zur Sache. Da hat es richtig gekracht bei Chargers gegen Bucks. Die Bucks haben 38-31 am Ende gewonnen. Tom Brady sah am Anfang echt gar nicht so gut aus. Das hast du gerade schon schön beschrieben, mit den Eiern gepackt. Also Pick 6 geworfen. Also dachte ich schon wieder, ey Brady, was geht ab? In jedem Spiel jetzt ein Pick 6 oder was ist los? Justin Herbert hat es eigentlich auch eine Zeit lang gut gemacht und dann, naja, das Spiel war halt so brutal. Austin Eckler musste verletzt vom Platz und der hat, finde ich, dann schon gefehlt. Also ich glaube, wäre das dann hier und da nicht passiert. Das war auf jeden Fall ein Faktor, der dann das Spiel mit entschieden hat. Und also wie Mike Evans und Casey Hayward Jr., die hatten ein Privatduell gegeneinander übers ganze Spiel. Also da wurde sich auf dem Helm gekloppt. Hayward hat gefühlt fast das Kreuzband von Evans gerissen, als ihn da so gefoult oder gehalten hat. Da ging es wirklich richtig zur Sache. Für den neutralen Zuschauer hat es natürlich Spaß gemacht, weil gefühlt war, also es war immer kurz davor, dass es irgendeine Schlägerei gibt, so viel Atmosphäre war da drin. Ich finde aber auch, die Chargers haben das auf jeden Fall hergeschenkt. Sie waren eigentlich echt gut dabei und haben dann plötzlich das Momentum verloren und konnten es nicht mehr zurückgewinnen. Und so haben die Bucks gewonnen. Ich schaue mal ganz kurz. Das haben wir auch beide getippt. Deswegen kriegen wir beide auch einen Punkt.
Also Casey Hayward Jr., so heißt er eigentlich, 5'11 nur groß, also das ist jetzt kein Riese, aber tatsächlich, also der hat gegen Evans riesige Momente gehabt, so, das frustriert natürlich einen Evans, dann hat Evans wiederum große Momente gegen Casey Hayward und guckt es euch einfach mal an, die 26 ist seine Jersey-Nummer, das war teilweise, das war Schubsen, Pöbeln, also da waren garantiert so die ein oder anderen Worte, die hier in diesem Podcast nicht fallen würden, aber sie fangen mit Mutter an und hören Beschlafe auf. Also das war schon Trash-Talking Deluxe.
Und zum, Auch O.J. Howard hat sich übrigens schlimm verletzt und wird ausfallen. Also da ging es wirklich ab. Nochmal kurz zum schlechten Handoff. Also ich möchte Joshua Kelly da nicht in Schutz nehmen. Das hat mit das Spiel dann entschieden. Aber man muss sagen, das Play wurde auch von den Bucks gerochen. Also gefühlt 2 Sekunden später ist auch ein Damokong Suda reingerauscht gegen Kelly. Das hat auch schön gerumst. Also ich habe das Gefühl, Kelly hat schon so nach vorne geguckt, bevor der Ball eben übergeben wurde und hat gesehen, shit, egal was ich jetzt mache, in 0,2 Sekunden knallt ein Damokong Su.
Ja, aber dann hätte er was anderes lernen können. Dann hätte er, also hätte umschulen müssen auf Linebacker. Dann aber bist du der Hammer und nicht der Nagel.
Das wäre für mich so, also warum dieser Handoff so kacke gelaufen ist. Ich glaube, Kelly hat einfach dieses Vieh auf sich kommen sehen und dachte einfach nur, bitte töte mich nicht. Und
das
ist dann zum Fumble.
Ja, aber dann musst du erst recht erstmal den Ball festhalten. Also das ist so ein Ding, dann nehme ich fürs Team.
Also du hast recht, aber also wir haben gut reden. Also lass mal so einen Damokong Su auf dich knallen.
Du, also pass auf, ich habe ja Linebacker gespielt.
In Damokong Su.
Ja, ich weiß. Dicken, also so hieß der, der war nicht viel kleiner. Der hat beim Gegner gespielt und zwar Center und der Ball kommt in meine Richtung, getippt, ich fange ihn und denke mir, oh, ich wusste es. In dem Moment, also ich machte, fupp, das Geräusch, der Ball kommt runter und in dem Moment macht es, rododotz. und ich hatte gefühlt die ganze O-Line, weil ich in 3 Yards, 4 Yards hinter der O-Line und so, ganz ehrlich, wenn du gefühlt 4 von 5 O-Linern aus vollem Lauf wie bei Jumanji auf dich zulaufen siehst, das ist auch nicht schön. Damit will ich nicht sagen, dass ich den wahrscheinlich genauso dumm geguckt hätte, wenn Zu auf mich, also ich meine, das ist ja auch, also ich glaube, wenn Dominik in Zu, also dich böse anguckt, ne, da geht deine Körpertemperatur schon mal automatisch um 2 Grad nach unten. Du bist schon so im Modus. Aber trotzdem, das Ding hat das Spiel entschieden. Und es ist jetzt egal, ob wir ihn verteidigen wollen oder was wir sagen wollen, das Ding hat das Spiel gekippt. Denn gibst du Arians, Brady und Konsorten das Momentum zurück, dann haben sie einfach mal einen Lauf. Und ich möchte jetzt nochmal ganz kurz mit dir über Kollege Gronkowski sprechen. Haben sie alle abgefeiert, auch bei Twitter und wer, also jeder Sportsender, ja, Throwback Gronk ist wieder da. Das war ein Catch für 29 Yards.
Also ja, ich habe ein bisschen darauf geachtet tatsächlich, weil ich es auch vermisst habe, Gronk ein paar Touchdowns fangen zu sehen. Er hat tatsächlich eine gewisse andere Rolle als beim Patriots, also ist noch mehr der Tackle-Titan, aber nichtsdestotrotz, wenn du siehst, Cameron Braid und Howard fangen da fröhlich Bälle, kommt er ein bisschen kurz. Also ich frage mich tatsächlich auch, ob er einfach nicht in der Form ist, in der er mal war, also jetzt mal körperlich abgesehen, sondern einfach nur von der Leistung her. Oder ob er wirklich einfach taktisch eine andere Rolle einnimmt. Also es gab wirklich Plays, da ist er ja nicht mehr gelaufen zum Fangen, sondern hat nur getackelt. Aber trotzdem, so geblockt. Über ein komplettes Spiel, geblockt, sorry, über ein komplettes Spiel gesehen, ist das wenig, ja.
Sehr wenig. So, also wir haben beide auf die...
Ja. Zu den Chargers. Die stehen jetzt 1-3 und ja, wir haben es gerade gesagt, in die Bucks haben sie unnötig verloren, aber schon davor die Woche gegen die Panthers haben sie auch 21-16 ziemlich unnötig verloren. Und ja, Justin Herbert ist für mich jetzt nicht der Schuldige. Auch die Chargers sind verletzungsgebeutelt, wenn du siehst, Derwin James raus, jetzt Eckler, der ist auf Krücken, der wird mehrere Wochen auch ausfallen, wird auch wehtun. Aber trotzdem, die letzten beiden Spiele hättest du nicht verlieren müssen und jetzt hast du die letzten 3 allesamt verloren. Also seitdem Herbert da in Charge ist, läuft's nicht. Will ich mir nicht anhängen, aber ist natürlich eine bittere Serie.
Ja, aber komm, das allererste Mal lief es gut. So. Klar, gegen die Chiefs kannst du verlieren. Gegen die Panthers hättest du nicht verlieren dürfen.
Genau.
So. Was ich aber sagen will, also 23-20 gegen die Chiefs zu verlieren, das ist eigentlich schon so, als hättest du gewonnen. Finde ich. So.
Ja, aber gegen die Bengals gewinnst du mit 3 Punkten Abstand. Gegen die Panthers verlierst du mit 5. Gegen die Bucks verlierst du mit 7. Das ist so, ich weiß nicht. Das ist so ein bisschen an die Lines. Also irgendwie, sie kriegen es nicht über die Zeit gebracht. Und in einer Division mit den Chiefs und den Raiders und den Broncos kostet halt sowas vielleicht die Playoffs.
Mag jetzt die Playoffs kosten. Was ich allerdings positiv sehe, und ich vielleicht liegt es einfach daran, wenn ich Schlafentzug habe, dann bin ich wahrscheinlich besonders kuschelig oder ich habe keine Ahnung. Also ich mache mir jetzt mal romantisch eine Kerze an und dann senke ich schon mal die Stimme. Warte. Wäre ich jetzt Chargers-Fan, dann wüsste ich, meine Zukunft ist gesichert. Sie hat die 10, sie ist ziemlich groß. Gut, sie hat noch ein paar Bäulchen im Gesicht. Also sieht noch ein bisschen aus, als wäre er noch in der Pubertät. Aber der hat einen Bums von einem Arm. Und wenn du da jetzt noch ein paar Spieler drumherum baust, dann ist alles gut. Also ich persönlich bin echt Fan inzwischen von Justin Herbert. Mir gefällt er.
Wollen wir jetzt über die Saints und die Lions sprechen?
Die Lions, ach Gott.
Da hatte ich kurz Angst, weil es hieß wieder kurz vorm Spiel, dass Michael Thomas mal wieder ausfallen wird. Und zuletzt hat das nicht gut funktioniert. Und auch das erste Viertel tatsächlich, die Saints waren am Anfang nicht auf dem Platz. Also die Lions
Ich hab so abgefeiert.
Die Lions haben echt gut angefangen und wir kennen halt auch die Detroit Lions. Diesmal haben sie ein bisschen früher damit angefangen, aufhören, richtig guten Football zu spielen, weil ab dem zweiten Viertel hat es dann plötzlich funktioniert. Kamara hat funktioniert, Traquan Smith hat funktioniert und endlich auch mal ein paar gute Stats und Werte für Emmanuel Sanders, der noch nicht ganz angekommen war in New Orleans. Sie haben das Spiel 35-29 dann doch noch gewonnen.
Und ich habe am Anfang gedacht so, holla die Waldfee. Also, pass auf, also am Anfang, meine ich echt ernst, am Anfang, ich habe mich gefragt, warum die Saints nicht ins Laufen kommen. Es stand irgendwann 14-7 für die Detroit Lions und ich mag ja diesen Stafford, ich mag ja diese Leader-Qualität, dieses Yes und komm, wir ziehen das durch. Dann merktest du aber so, also die Saints, das ist so, da sind wir wieder bei dem Mike-Stiefelhakischen Bild, also des Pferdes, das nur so hoch springen muss. Dieses Pferd steht allerdings bockig, das ist eher ein Esel, also bei den Saints momentan. Erst dann, wenn sie merken, oh, jetzt brennt's, dann springen sie los. Also im zweiten Viertel mal eben kurz 3 Touchdowns, ja okay, alles klar, jetzt sind wir in Führung, jetzt können wir in die Halbzeit gehen. Ich fand das gar nicht so schlecht, was die Lions gemacht haben, aber Wir haben eben schon über Mike McCarthy gesprochen. Und wäre ich die Familie Ford, würde ich jetzt aber langsam aber sicher tatsächlich mal mit dem General Manager ein ganz, ganz ernstes Wort sprechen, ob diese Matt Patricia-Lösung tatsächlich eine vernünftige Lösung ist. Also überlegen wir mal, seitdem der da ist, läuft da nichts. Du hast Matthew Stafford, du hast jetzt Adrian Peterson, du hast die ganze Zeit, hattest du, also Eric Ebron, das beste Beispiel, weißt du noch, wie wir gesagt haben, ja, nee, also komm, der ist ja so, dann geht er woanders hin, bums, fallera, funktioniert er. Ich weiß nicht, ob Matt Patricia der Richtige ist für die nächsten Jahre der Lions. Das, was ich bis jetzt sehe von den Lions, gefällt mir nicht.
Nee, mir auch nicht. Also ich finde, da gibt es zwar noch andere Coaches, wo es noch mehr wackelt tatsächlich, aber die Lions können ja nicht zufrieden sein, von 15 Spielen nur eins oder zwei zu gewinnen. Also da muss Matt Patricia sich auch ja tatsächlich Vorwürfe gefallen lassen, weil er es einfach nicht schafft, über ein komplettes Spiel mit seiner Mannschaft konstant zu sein. Und wenn du das nicht schaffst, dann verlierst du in der NFL eben viele Spiele. Ich würde trotzdem noch mal ganz gerne auch über die Saints reden, weil ja, sie haben das Spiel gewonnen und ja, wir haben auch beide gesagt, die Saints gewinnen das Spiel. Aber mal an den Erwartungen gemessen, also für mich und ich glaube für dich war es ja auch so, war das ein Super Bowl-Kandidat, beziehungsweise wir hätten sogar auf die Saints als Super Bowl-Sieger getippt, weil wir einfach gesagt haben, die sind eingespielt, da stimmt es, ja, okay, Michael Thomas fehlt jetzt, aber du kannst ja nicht sagen, nur weil dein bester Receiver fehlt, stehst du jetzt 2-2 und gewinnst knapp Spiele. Also es ist mir dann ein bisschen zu einfach.
Die stehen genauso wie Carolina, 2-2.
Ich bin ein bisschen enttäuscht von den Saints. Ich habe mehr erwartet, bin ich ganz ehrlich.
Bin ich völlig bei dir. Nächstes Spiel gegen die Chargers. Ich weiß es nicht. Ich kann dir momentan nicht sagen, so wie die Chargers, ja, sie haben unglücklich verloren und so weiter und so fort, so wie aber die High-Fly-Offense spielen und vor allem aber auch teilweise gut Defense, weiß ich nicht, ob das tatsächlich nächste Woche wieder so ein Walk in the Park
ist. Keine Ahnung, lass dich Alvin Kamara verletzen und gefühlt war es das ja schon wieder, weil der gerade der Einzige ist, der absolute ja. Top-Leistung bringt. Also bei den Saints wackelt es mehr, als ich es gedacht hätte im Spiel. Da muss Sean Payton noch ein bisschen was machen.
Ja, also okay. Lustig finde ich eine Überschrift, die habe ich extra, warte, ich habe es extra rauskopiert für dich. Oha, das kommt nicht. Ich wusste nicht, dass du, das meine ich jetzt ernst, ich wusste nicht, dass du nebenher für eine große deutsche, als großer deutscher Journalist für eine große Sportzeitung in Amerika schreibst. Das Ende des Spiels ist ein Gewohnheitszustand für die Lions, frei übersetzt. Mal wieder in Führung, mal wieder verloren. Das ist genau das, was du vorher gesagt hast. Du hast gesagt, sie werden, genau so wird es ausgehen.
Dafür muss jetzt auch kein Prophet sein oder so. Das ist ja mittlerweile gang und gäbe. Das ist ja der gute Ton in Detroit mittlerweile, dass du erstmal zeigst, was du kannst und sagst, nee, komm, ihr gewinnt trotzdem.
Also ich hatte überlegt, ob du dieser berühmte Michael Rothstein bist, der tatsächlich ESPN Staff Writer ist und dessen Artikel in der Detroiter Tageszeitung
verwendet wurde. Ja, Ghostwriter, Carsten, weißt du ja.
Ja, die Ghostwriter, ich weiß.
Ich weiß nicht. Also die Lions, also sie stehen auch 0-2 daheim. Das ist irgendwie...
Nein. Das wird nichts. Also
nächste Woche warten die Jaguars. Auch das Spiel wird nicht so einfach, auch wenn es nur die Jaguars sind, weil das eben eine unangenehme Truppe ist, gerade um Gardner Minshew.
Unangenehme Truppe ist auch ein schönes Wort. Das ist eine unangenehme
die sind
Truppe.
Ekelhaft zu spielen, muss man sagen. Das ist kein Star-Team, aber es ist ekelhaft zu bekämpfen.
So, kommen wir zu einem Spiel. Star-Truppe und die anderen sind auch ekelhaft. Also, die Rede ist von den Ravens gegen das Washington Football Team.
Ja, WFT, die beste Abkürzung.
What the fuck? Also hier 31-17 ging das Spiel aus. Wenn ihr euch die Highlights angucken wollt, macht es. Es gibt zwei, drei großartige Momente von Lamar Jackson. Er läuft sowohl selbst zu einem Touchdown, als auch, dass er wirft. Er wirft für 193 Yards, fertig, aus. Auf der anderen Seite, Dwayne Haskins wirft für 314 Yards, geht aber als Verlierer vom Platz. Und das Ganze bringt es auf den Punkt. Das ist so ein bisschen Dak Prescott-Style. 32 von 45, ja, 314 Yards, aber er bringt den Ball nicht einmal in die Endzone. Dann verlieren sie tatsächlich durch Flüchtigkeitsfehler, zu frühes Loslaufen, Unkonzentriertheit, Passrouten stimmten nicht, verlieren sie tatsächlich komplett den Rhythmus und gehen tatsächlich das erste Viertel mit 0 Punkten vom Platz. Dann machen sie 10, aber das reicht nicht. Dann machen sie am Ende nochmal 7 und das war's. Das ist die Kurzzusammenfassung dieses Spiels und sie passen in diese Division. Also es ist wie Eagles, Cowboys, es ist, ich weiß nicht, wenn du in dieser Division bist, hast du, glaube ich, einfach das Pech an der Hacke, da bist du verflucht.
Ja, also ich muss sagen, ich hätte gedacht, das wird ein höheres Ergebnis noch für die Ravens. Also 31-17, da haben sie teilweise noch ganz gut mitgehalten. Head Coach Ron Rivera hat ja vor dem Spiel Haskins wirklich in die Verantwortung genommen und gesagt, der muss einfach als Quarterback besser spielen. Jetzt gucken wir auf das Spiel gegen die Ravens. Ja, das ist natürlich jetzt auch ein schwieriges für Dwayne Haskins. Er hat keinen Touchdown geworfen, auch keine Interception. War für mich, ja, er ist einmal zum Touchdown gelaufen. Eine okaye Leistung, aber auch keine sehr, sehr gute. Auf der anderen Seite die Ravens. Also Carsten, ne? Sam Koch. Welche Position spielt er eigentlich?
Panther.
Und so, warte. Robert Griffin, der Dritte. Welche Position spielt er eigentlich?
Schweizer Taschenmesser.
Ja, oder auch Quarterback. So, beide hatten einen Wurf. Rate, wer von beiden, der Panther oder der Quarterback, schafft es, einen Wurf für 15 Yards anzubringen und der andere schafft es, Interception zu werfen?
Ja, also der gelernte Quarterback RG3, der damalige Heilsbringer des Washington Football Teams, als sie noch die Washington Redskins hießen, der von Baylor kam und damals, also gefühlt das Beste vom Besten war, wo ich immer gesagt habe, der ist zu dünn für diesen Laufstil, der versucht Cam Newton zu spielen und Cam Newton ist schon groß, aber dem tut auch alles weh, das kann nichts werden, hat sich tatsächlich verletzt, war dann irgendwann lange raus, jetzt ist er wieder da und der wirft eine Interception. Auf der anderen Seite, bei 4. und 9, ich muss das wirklich so setzen, bei 4. und 9 kommt die Punt-Formation aufs Feld. Und der amerikanische Kommentator sagt, ich habe es gehört, habe mich totgelacht, das wird ein Fake. Und du siehst es. Also, Sam Koch steht und normalerweise ist es einem Panther scheißegal. Der guckt nicht nach rechts, der guckt nicht nach links, der guckt seinen Longsnapper an. Sam Koch steht da aber und guckt, bevor er dem Longsnapper das Signal gibt, unauffällig nach rechts und unauffällig nach links. Das Problem ist, wenn du den Kopf wie so ein Wackeldackel bewegst, sieht das eigentlich jeder Special-Teamer. Nein, Washington sieht das nicht. So, der Kommentator hat es gerade ausgesprochen. Der Longsnap kommt und er nimmt ihn abgewichst nach oben und wirft den Ball und sein Mitspieler wusste genau, bis zum First Down muss ich bis dahin kommen. Er stand ein Yard drüber hinaus, hat also gereicht. Schlau gemacht und das zeigt einfach diese Abgewichstheit und dieses gute Coaching, was bei den Ravens stattfindet. Der Typ wusste genau, wo er hinlaufen muss. Sam Koch wusste genau, wo er hinwerfen muss und das Ganze funktioniert. Ravens ist einfach ein gutes Footballteam und 31 Punkte, ja, wir können jetzt, also ich glaube, wir haben auch so ein bisschen Punkteinflation. Also wenn da nur 31 steht, sind wir alle so, ja, habe ich mit mehr gerechnet. Also 31 ist schon gut.
Nee, ich hätte nicht mit mehr gerechnet, ich hätte mit einem deutlicheren Ergebnis gerechnet. Also ich hätte schon gedacht, dass wir so 20 Punkte mehr machen als das Washington Football Team. Es kann ja scheißegal sein, ob sie 31-17 oder 31-11 gewinnen. Aber ich finde, die haben echt teilweise noch gut mitgehalten aus Washington. Und ja, wieder mal egal. Also 3-1 Arbeitssieg für die Ravens. Sie stehen jetzt 3-1 und das Washington Football Team eben 1-3. Und das ist das, was zählt.
Also die Beschwerdeabteilung ist bei mir ja eigentlich privat im zweiten Stock. Ich wohne im Hochparterre. Und es ist mir ehrlich gesagt egal. Aber wenn tatsächlich so nette Sprachnachrichten kommen als Beschwerde, dann muss man darüber sprechen. Dann muss man das auch fürs nächste Spiel jetzt vorab, bevor wir über das nächste Spiel sprechen, mal auf Play drücken.
Moin Singer, ihr beiden. Hier ist Fabienne. Und in der letzten Folge habt ihr ja die Analyse im Hinblick auf Cardinals Panthers sehr, sehr kurz gehalten und ganz klar auf die Cardinals getippt. Ich denke doch, dass ihr euch da jetzt mal ganz, ganz hart bei den Panthers entschuldigen müsst, dass ihr sie so sehr unterschätzt habt und wollte eigentlich mal von euch wissen, was ihr so denkt, was aktuell so drin ist mit der Art, wie sie spielen, mit der Kreativität, mit der doch gestern sehr starken Offense, etwas schwächeren Defense als letzte Woche. Und wenn CMC dann wieder da ist. Wünsche euch erstmal einen schönen Tag und freue mich auf die neue Podcast-Folge.
Ich hörte da so ein bisschen boser, also diese typische weibliche, diese Stichelei, weißt du? Ich glaube, ihr
müsst euch da Diary of F, Fabienne, die ist halt so. Ich würde mich aber gar nicht beim Panthers entschuldigen wollen. Nö. Sorry, liebe Fabienne, ich würde mich eher über die Cardinals aufregen. Also ich finde eher, wir haben nicht die Panthers unbedingt unterschätzt, sondern eher die Cardinals überschätzt. Also mich hat das echt ein bisschen genervt, auch beim
Live-Zuschauen. Das hast du jetzt schön gesagt.
Ja, also nicht, weil ich jetzt unbedingt möchte, dass die Cardinals hier das Spiel gewinnen, sondern ich war einfach enttäuscht von dem, was sie in den ersten beiden Spielen der Saison gezeigt haben und was sie jetzt in den letzten beiden Spielen gezeigt haben. Also nicht falsch verstehen, liebe Fabienne, die Panthers haben wirklich auch gut gespielt. Also Teddy Bridgewater hat stark gespielt, der Receiver-Korb gefällt mir sehr, sehr gut, um Robbie Anderson, aber auch DJ Moore. Ich finde Mike Davis, den will ich mal ganz klar rausstellen, der ersetzt Christian McCaffrey wunderbar, also der macht das wirklich hervorragend, egal ob als Passempfänger, obwohl er Running Back ist oder eben als Läufer. Und eine Defense läuft mit Dieter Gross-Matos auch jemand rum, den ich im Draft gerne bei den Patriots gesehen hätte. Also das macht schon Spaß, aber, und das ist das eben, die Cardinals müssten das eigentlich besser machen, als sie es getan haben.
So, Das, besser kann man es, also deswegen
ja, nett sein zu Fabian,
jetzt nicht sechs Stunden aber was sagen und ja und so, du hast völlig recht. Also die Cardinals haben tatsächlich am Anfang die Defense nicht richtig auf den Platz gekriegt. Also Carolina hat tatsächlich die schwache Seite gefunden. Es ging beide Male, wenn du auf den Bildschirm guckst, immer auf oben rum. So, und irgendwann haben die Cardinals gesagt, dann stellen wir oben alles hin. Dann haben sie gemerkt, oh, sie stehen jetzt oben, dann liefen sie unten rum. Das war gut gecoacht und Teddy B hat das tatsächlich alles gut gelesen, hat das Spiel extrem gut verwaltet, hat gut gearbeitet. Also 26 von 37 Pässen musst du auch erstmal gegen die Cardinals Defense anbringen. Ich bin ehrlich gesagt, ich war positiv überrascht von den Panthers. Ich bin, wie hat Volker Schenk gestern so schön gesagt, ist Kyler Murray und sind die Cardinals tatsächlich schon so gut oder reden wir sie momentan nur gut? Das ist die Frage.
Ja, also ich weiß nicht, Kyler Murray, ja, er hat 3 Touchdowns geworfen und keine Interception, aber 133 Yards im Passing Game ist jetzt auch nicht übertrieben viel. Nee. Ich bleib dabei, er muss dann noch sich steigern. Ich würde aber auch tatsächlich die Defense der Cardinals jetzt mal erstmals ein bisschen kritisieren wollen. Es reicht eben nicht, wenn Patrick Peterson ein bisschen Alarm macht und Jordan Hicks, also es gibt 4 Tackle for Loss, 3,5 allein von Jordan Hicks, muss der arme Kerl alles alleine machen und ein anderer Spieler, den ich komplett abgefeiert habe beim Draft und eigentlich auch ein riesen Fan bin und die Panthers hätten den ja vielleicht auch holen können, ist Isaiah Simmons. Isaiah Simmons hat da auch nicht groß stattgefunden, also auch der, den wir, also ein unfassbar athletischer, richtig guter Spieler, spielt gerade unter dem, was er kann. Und ich weiß nicht, da muss, glaube ich, einfach mal der Coach ein ernstes Wörtchen mit den Spielern reden, weil in den ersten beiden Spielen haben sie ja gezeigt, sie haben genau das gezeigt, was viele Experten gesagt haben, die Cardinals sind ein Geheimfavorit und in den letzten beiden Spielen waren es so die Cardinals von vor 3-4 Jahren, deswegen müssen da Gespräche geführt werden.
Da müssen Gespräche geführt werden und
Habe ich getippt? Ja, beide Cardinals, hat Fabian ja schon gesagt. Okay, dann kein Punkt für
ja,
dich.
Kann ja passieren. Ja, so, fertig.
Stopp, vielleicht eine kleine Entschuldigung, weil wir haben, glaube ich, beide getippt, dass die Panthers potenziell auf dem 4. Platz der NFC South landen. Aktuell mit 2-2 sind sie punktgleich mit den Saints und auf dem 3. Platz, weil die Falcons, auf die wir noch zu sprechen kommen werden, ja, gerade eher 0-3 stehen. Da kommt ein Mini-Sorry für Fabienne.
Sorry.
Wieso, was habe ich gesagt?
Die Saints haben damit nichts zu tun.
Hä?
Sie sind
die Saints in NFC South mit den Panthers in einer Division.
Nein. Ach, du bist bei den Panthers. Achso, ich war bei den Cardinals. Entschuldigung. Ich wollte die Cardinals gerade vom Bus werfen.
Nein, ich habe zu Fabienne gesprochen, zu den Panthers.
Ach so, ich dachte, du hast zu mir gesprochen. Nein, ja, die Panthers, das, da hast du völlig recht. Aber Arizona steht jetzt
2-2 auch, ja.
Genau dasselbe. Also, es war ja so auch Geheimfavorit und bla bla bla. Ich finde, du hast da jetzt tatsächlich alles, aber du musst besser Defense spielen. Also speziell, wenn du überlegst, du bist jetzt schon im Hintertreffen. Seattle rennt vorne weg, das war aber relativ klar. Dass Los Angeles direkt dahinter ist, hätte ich jetzt nicht gerechnet, da nach vier Spieltagen. So, Arizona 2-2. Das, ab jetzt bist du schon im Vollgasmodus. Ab jetzt musst du schon komplett in jedem Sektor Bestzeit fahren, um da irgendwie hinterherzukommen. Anders funktioniert das nicht mehr. Kyler Murray, da kommt jetzt Druck auf den Kessel. Und Druck auf den Kessel, und da bringen wir jetzt tatsächlich den Bogen direkt rüber, zu Giants gegen Rams. Und ich weiß nicht, wie ich das Spiel jetzt am besten beschreiben soll, außer, wieso waren die Giants bis zum bitteren Ende noch konkurrenzfähig? Was war bei den Rams los? Also 7-3-0-7, so sieht es in den Quartern nach Punkten aus. Da kommen wir jetzt nicht wieder mit deiner Pferde- und Hops-Geschichte. Also Hotte-Hü ist ja gut und schön. Aber das habe ich nicht verstanden, das Spiel. Hast du es verstanden?
War ein richtiges Kackspiel, um ehrlich zu sein. Also ich war da auch enttäuscht von beiden Teams, dass die Giants aktuell Probleme haben, haben wir vorher schon gesagt. Ich will auch weiterhin Daniel Jones jetzt vom Bus werfen. Es tut mir leid, Carsten, ich weiß, du mochtest den oder
magst
den.
Ich fahre mit, warte. Ich
finde Daniel Jones an. Trifft so viele Fehlentscheidungen. Also ja, er hat nicht die besten Spieler um sich rum, es fehlt ein Saquon Barkley, es fehlt das Laufspiel, er muss gefühlt noch selber laufen die ganze Zeit, aber er hat teilweise Entscheidungen drin, also weiß ich nicht, keine Ahnung, es sind ein paar Yards für den First Down, er sucht den großen langen Ball zu werfen, trifft nicht und ja, sie müssen den Ball abgeben an die Rams. Weil, also mir gefällt Daniel Jones aktuell überhaupt nicht. Ich finde auch, die Rams haben nicht krass gespielt, aber haben eben das Spiel gewonnen. Das war vielleicht das schwächste Spiel des Spieltages bis hierhin.
Ja,
Also für den neutralen Fan jetzt.
Für den neutralen Fan war das war okay. Und
ja auch, also ich bin nicht, okay, du sagst immer, ich soll extremer werden. Ich wollte gerade sagen, ich bin nicht der größte Fan von Jalen Ramsey, aber der fuckt mich auch ab. Es tut mir leid an alle Kids da draußen, aber dieses ganze Zeit, also schon fast diese Schwalbe, die er damals gemacht hat, dann sich dauernd mit irgendwelchen Leuten aufregen, dann dauernd streiken, jetzt mit Golden Tate sich auf die Fresse gehauen, dann sogar nach dem Spiel vor der Kabine auf den gewartet. Ist der 15? Hat er keine Hobbys? Will er nicht nach Hause
oder was anderes machen? Warte, also ja, gebe ich dir völlig recht. Das
ist Golden Tate hat auch eine Mitschuld, aber es ist doch immer Ramsey. Ist doch jedes Mal Jalen Ramsey involviert.
Ja, pass auf, also ich möchte jetzt nur eine Sache losgelöst. Wir machen das jetzt wie Professor Dr. Drosten oder aka Dr. Schenk. Also wir nehmen jetzt einfach mal nur einen Fakt, lösen ihn aus der Gesamtheit raus und betrachten ihn losgelöst vom Rest. Also wie so ein Virologe jetzt durchs Mikroskop. Ich muss ehrlich sagen, ich habe schon viel geile Cornerback-Arbeit in diesem Jahr gesehen. Ich habe viele gute Einzelaktionen gesehen. Ich habe gesehen, wie sich Cornerbacks gut gelöst haben in der Coverage, sich nicht haben blocken lassen, dann einen Tackle for Loss gemacht haben. Das habe ich alles schon gesehen. Gestern habe ich, und das möchte ich euch bitte wirklich ans Herz legen, blendet den ganzen, das was Mike zu Recht gesagt hat, blendet den ganzen Yo Brother 187 Straßenbanden-Shit aus, den er da sonst veranstaltet hat, und guckt euch nur das an, was er in dem Moment auf dem Platz abgeliefert hat. Er kommt um die Ecke, sieht, es wird ein Runplay und schießt so nach vorne. Und normalerweise steht da ein Blocker, der nimmt den Cornerback raus. Nix ist. Blocker fliegt zwei Schritte nach hinten und dann knallt er in den Ballträger rein und den slammt er tatsächlich regelkonform zu Boden. Das war für mich, und da muss ich sagen, Extraklasse, Weltklasse, 1 plus mit Sternchen, kriegt ein Elefant in sein Heft geklebt. Das war tatsächlich das Allergeilste. Dass das dazu geführt hat, dass sie sich dann irgendwie verbal besorgt haben und dann irgendwie, komm raus aus der Kabine, ich hau dir aufs Maul, Digga. Asozial. Aber dieser Moment, losgelöst, jetzt nur in meiner Petrischale betrachtet durchs Mikroskop, war Weltklasse.
Ja, Jalen Ramsey ist einer der besten Cornerbacks der Liga, das ist ja außer Frage. Für mich ist er einfach nur ein Arschloch, tut mir leid, muss ich ganz klar so sagen. Und wenn du als Fan der Rams vielleicht sagst, ja, genau deswegen mag ich ihn so gerne, weil er eben alles fürs Team gibt und verteidigt und so weiter, verstehe ich das auch noch. Ich als Nicht-Rams-Fan, für mich ist das einfach ein Unsympath. Und dann ist eben die eine Bewertung der Leistung auf dem Platz, die Weltklasse ist, völlig zu Recht, ja. Aber ich brauche das nicht. Ich brauche niemanden, der irgendwie anfängt, einen Football-Schwalben zu machen. Ich brauche niemanden, der sich damals für den Jaguars nicht so geil verabschiedet hat. Ich brauche niemanden, der dann irgendwie einem anderen Receiver nach dem Spiel aufs Maul hauen will. Finde ich alles ein bisschen peinlich. Aber dass er trotzdem ein riesen Cornerback ist, stimmt. Dagegen spreche ich auch gar nicht. Ein anderer hat aber auch noch ein krasses Play gemacht. Darius Williams, das war eine unfassbare Interception. Springt oder hechtet nach vorne mit beiden Armen voraus und pflückt den Ball in der Luft mit einem Timing, was wirklich sensationell war. Das war vielleicht echt die coolste Szene des Spiels. Alles in allem war das kein gutes Footballspiel.
Nee, aber also die Interception, die du gerade erwähnt hast, da hatte tatsächlich Daniel Jones, das war ein perfekter Pass. Also den besser kannst du den nicht werfen. Dass der Typ allerdings tatsächlich das Auge hat und auch genau in dem Moment so abspringt, dass er genau da, wo der Ball runterkommt und wo eigentlich die Hände deines Mitspielers sind, da hast du einfach Pech. Und das war großartige Leistung. Also besser kann man Defense nicht spielen.
Wir haben beide auf die Rams gesetzt. Damit steht es im Tippspiel 7-6 für mich. Jetzt zum nächsten. Was suchst du dir aus?
Ich würde mich jetzt für Ich möchte Trubisky wieder haben Spiel entscheiden. Ich möchte Mitch Trubisky wieder haben. Es tut mir unendlich leid. Ich möchte Mitch Trubisky wieder haben.
Ja, ich bin ein bisschen verwundert, weil wir haben ja gesagt, Matt Nagy ist konsequent. Also wenn einer scheiße spielt, kommt der andere rein. Er war
konsequent, inkonsequent.
Genau, Indianapolis Colts gewinnen 19-11 gegen die Bears. Und auch da bin ich komplett enttäuscht von den Chicago Bears. Nick Foles mit einem schwachen Spiel. Ein Touchdown-Pass, eine Interception, 249 Yards, Passer-Rating von 76,4. Ich habe auf die Bears gesetzt, du hast auf die Colts gesetzt, damit holst du im Tippspiel auf, Gleichstand. Ich bin wirklich enttäuscht. Also die Bears mit nur 11 Punkten in die Colts, schwach.
Und vor allem, jetzt ehrlich, ich möchte Mitch Trubisky wieder haben.
Ja, warum denn?
Ja, weil Nick Foles, der wirkte wieder wie verloren, lost im Bällebad und auch ja und so. Ich habe aber eine Sache gelernt, also das fand ich jetzt schon wieder lustig. Er heißt ja, das ist eine es ist natürlich respektlos. Also Big Dick Nick heißt er. Ob er jetzt tatsächlich so ein riesengroßes Pornostar-Gehänge da hat, weiß ich nicht. Ist mir auch ehrlich gesagt egal. Ich fand es sehr lustig. Ich habe dem Podcast unserer werten Kollegen, also Kollegen, das ist jetzt, also ist ja nicht unser Status, da sind wir ja ganz viel kleiner und überhaupt. Also Neo Dion Sanders hat also mit einer Dame und zwei jungen Kollegen einen zeichneten Podcast auf, einen Videopodcast. Und es fällt das Wort Big Dick Nick und er eskaliert völlig und sagt, das dürfe man nicht sagen und das wäre ja respektlos und bla bla. Und dann alle, also die Dame und die beiden Herren versuchen dann, Dion Sanders beizubringen, dass das nicht respektlos ist und versuchen alles, ihm das irgendwie schön zu reden, bis sie ihm dann sagen, ja, aber so heißt er wirklich, das haben wir jetzt nicht gerade erfunden, sondern das sagen die Leute da draußen. Ja, welche Leute da draußen? Also ich glaube, Dion Sanders liest sich nicht wirklich in sein, also weiß ich nicht, also das hat man doch mal mitgekriegt, dass der so heißt, oder?
Mir egal, ob der einen großen Penis hat oder nicht.
Nein, aber was ich damit sagen will, ist, ich wollte dich das jetzt mal eben fragen. Das hat man doch mitgekriegt, oder nicht?
Hat man mitgekriegt? Ist auch sein Spitzname? Muss Dion Sanders ein bisschen mehr Social Media checken? Ich wollte nur.
Das wollte ich doch gerade nur mal fragen, weil, wenn ich nichts anderes über das Spiel zu erzählen habe, muss ich es ja irgendwie füllen. Weil das, was Nick Foles gemacht hat, war jetzt nicht berauschend.
Nee, will ich ja gerade sagen, pass auf, schreib mit. Großer Penis, mir total egal, wenn er so kleine Eier hat. Weil das Spiel.
Oh, das ist die Überschrift.
Ja, das wollte ich gerade dreimal sagen.
Das ist die Überschrift. Ist warte, egal? Ich schreibe auf, damit ich es nicht vergesse. Ich bin ja schon alt.
Es ist mir total egal, wie viele Bussis wir jetzt hier verteilen oder nicht. In dem Spiel hat er. Ne, es geht ja nicht nur vielleicht um Penis und auch um Eier. Worüber reden wir hier gerade? 19-11 gewinnen die Colts. Der Carsten schreibt jetzt
Big Dick mit. Big Dick fehlen.
Ja, Grüße an Dion Sanders.
Cojones. So. Big Dick fehlen die Cojones. Das ist die Überschrift dieser Folge. Jetzt wart ihr live dabei, wie eine Überschrift zustande kommt.
Wir sind wirklich bald im Erotik-Genre. Kein Spaß. Spotify wird irgendwann sagen, raus aus Football, rein in die Erotik. Also 69% gleich. Also irgendwann.
Ja, ist das jetzt so schlimm? Also ich meine, entschuldige bitte. Kannst du dich an den Gründer des Hustler-Magazins erinnern? Der hatte sogar nach dem Attentat, was auf ihn verübt wurde, einen massiv goldenen Rollstuhl. Also der hat gut Geld verdient.
Was können wir Positives zu den Bears sagen? Allen Robinson ist dieses Jahr einer der besten Receiver der Liga. Das muss man ganz klar rausstellen. Ich finde, der macht immer die großen Plays, die krassen Catches. Der gefällt mir richtig gut. Alles andere in diesem Spiel war einfach schlecht. Egal, ob das Running Game, wenn du guckst, 28 Yards insgesamt. Also ja, Terry Cohen ist verletzt, aber David Montgomery, 10 Carries, 27 Yards, 2,7 pro Lauf. Foles hat es auch mal versucht, hat einen Yard verloren. Also irgendwie, das Running Game hat überhaupt nicht stattgefunden. Mal
versucht.
Ja.
Also, er hat sogar zweimal versucht.
Ja, ja, klasse. Also
ja.
Ja. Ja, schön von Foles.
Wenn er jetzt rein theoretisch, na, ist egal, ich sag jetzt.
Ja, ich wollte auch schon was sagen mit irgendwie, egal.
Vielleicht, wolltest du auch sagen, dass rein theoretisch, war sein Spitznamen, Körperteil schon weiter vorne da.
Die Colts haben dieses Spiel gewonnen und das einfach ziemlich easy, weil die Bears absolut nicht das gespielt haben, was sie davor gespielt haben. Die standen 3-0, stehen jetzt 3-1. Ich will jetzt also auch nicht die Colts-Leistung runterreden, aber für mich war das einfach eine Nichtleistung der Bears.
Und wir haben eben gerade über Pöbelpeter Jalen Ramsey gesprochen. Wer auch Pöbelpeter ist, und das passt überhaupt nicht mit seiner extremen Gläubigkeit und tralala, ich habe viele Aufnahmen gesehen von Philip Rivers am Pöbeln. Also richtig so. Der hat da rumgezickt, alter Trash-Talk Deluxe. Aber was sagt so ein gläubiger Mensch? Also der wird ja nicht sagen, ich deine Mutter oder so. Was sagt denn der? Ich bespritze dich mit Weihwasser oder was pöbelt wie Trash-Talkt ein extrem gläubiger Mensch? Das interessiert mich.
Es gab vor 2 Jahren die Umfrage, wer der größte Trash-Talker der Liga ist. Und Philip Rivers hat diese Umfrage gewonnen. Also es ist wirklich bekannt, dass der gerne mal Sprüche verteilt. Ich weiß nicht, auf welcher Ebene er das macht. Es gab wieder ein paar Situationen in die Bears, wo er eben getrashtalkt hat. Ich finde das immer sehr, sehr unterhaltsam, weil du musst beim Trash-Talken ja nicht immer krass beleidigen. Du kannst ja auch einfach nur verwirren oder jemanden bloßstellen, demütigen, was auch immer, ohne ihn jetzt...
Ja, wie verwirren? Sagt er, was ist die Wurzel aus 64? Oder was?
Hä? Bestes Beispiel, Larry Fitzgerald, der vorm Snap den Gegenüber fragt, wie es den Kindern geht.
So, ja, okay, das stimmt. Das ist aber... Ja,
das ist für Verwirrung.
Mich, ja, aber das... Pass auf, die Szene habe ich gesehen. Das war nett. Dabei lächelt er ja auch. Aber Philip Rivers guckt wie der Antichrist. Also, da schwöre ich dir, wenn der so guckt, da riechen seine Pupse nach Schwefel, da ist nichts mehr mit extrem gläubig. Da hat ein Pferdefuß, das ist nicht drin. Hellboy lässt grüßen. Das kannst du mir nicht erzählen, dass der nett, also verwirrende Sachen sagt. Wie, ich weiß, dass ich dein Auto findest und nicht wieder, das habe ich umgeparkt. So was Verwirrendes sagt er nicht. Der macht irgendwas anderes.
Der ist ja auch mic'd up. Der sagt ganz oft so Dinge wie, also eigentlich kannst du besser tackeln, oder? Oder weiß nicht, spielst immer so beschissen. Also der ist halt, der zieht den Gegner gerne auf. Und das macht er nicht nur irgendwie, wenn er gerade gesackt wurde, sondern auch, wie jetzt gegen die Bears, vor einem Spielzug. Also man wartet auf den Snap und plötzlich richtet er sich auf und sagt, auf der anderen Seite, Nummer XY, hast du das, wieso hast du das so und so gemacht? Also der versucht, in den Kopf des Gegners zu kommen mit seinem Trash-Talk und das macht er sehr, sehr erfolgreich. Und deswegen ist es auch eine Qualität, finde ich, tatsächlich, weil du eben die Leistung des Gegners beeinflusst mit deinem Mundwerk. Auch gut.
Hat funktioniert. Bei mir ist er im Kopf angekommen. Lustig ist, und das möchte ich jetzt nochmal ganz kurz für die Qualität dieses Spiels zusammenfassen. Beim Game Pass könnt ihr ja rein theoretisch das ganze Spiel gucken, dann ist darunter ein Feld 40 Minuten oder Highlights. Die Highlights dieser Partie gehen genau 65 Sekunden. 65 Sekunden von diesem Spiel, das war's. Mehr ist da nicht. 65 Sekunden. Selbst von Giants Rams sind es über 4,5 Minuten. 65 Sekunden.
Ja, das willst du reinpacken. Also da sind wahrscheinlich noch 3 Wiederholungen drin. Also,
genau. Ja. Und der pöbelnde Philip Rivers.
Ja, ist die Klammer in dem Beitrag.
Yes. So, kommen wir zu dem Spiel, wo ich gestern einfach mal die Glaskugel ausgepackt habe.
Ja, eigentlich müssen wir, Tony Romo ist von gestern, oder? Carsten Romo, oder möchtest du Tony Spengemann sein? Was dir lieber?
Du kannst mich auch das Orakel aus Ahrensburg nennen.
Okay, ich speichere dich so auf dem Handy ab. Wenn du mich jetzt anrufst, nächstes Mal ist das Orakel von Ahrensburg.
Ja, du kannst so eine Hellseherin mit so einer Glaskugel, kannst du bitte als Hintergrundbild für mich.
Was ist denn passiert, Carsten?
Ich sehe schon, du hast Social Media gelesen. Ja, es war sehr lustig. Folgende Situation, falls ihr das Spiel nicht geguckt habt, weil ihr irgendwo woanders Red Zone geguckt habt oder was auch immer. Also, wir sehen eine relative Nahaufnahme. Wir sehen, eigentlich sollte Derek Carr eingefangen werden im Huddle. Und ich sehe einen Helm und auf der Rückseite des Helms war der Sticker von dem Walter Payton Man of the Year Award. So, wer sich ein bisschen eingelesen hat, ja, wir haben das Spiel getauscht und 24 Stunden nur Vorbereitung, aber trotzdem, das ist Grundwissen, das sollte man wissen. Diesen Sticker kriegst du ja nur für den Helm und auch für dein Jersey, wenn du tatsächlich damit mal was zu tun hattest. Also das kriegt jetzt nicht jeder. So, und bei den Raiders gibt's dann tatsächlich in dieser Formation nur Jason Witten, der das Ding haben könnte. Und mir ist vorher in den Wochen aufgefallen, dass sie ganz gerne also Derek Carr wirft nie tief. So, also wenn du 25, 30 Yards zu überbrücken hast, wäre das probate Mittel. Du hast zwei Titans, die stellst du auf eine Seite. Das eine ist Waller, der hat jetzt die letzten Wochen extrem gut funktioniert. Der läuft ja ein Stück geradeaus und dann kippt er nach außen weg und versucht in einem Winkel von 35 Grad rein theoretisch die Ecke der Endzone anzusteuern. Jetzt zieht er natürlich den Cornerback und gegebenenfalls den Safety oder den Linebacker. Und dann schickst du einfach Jason Witten mit seiner ganzen Erfahrung einfach gerade in die Endzone. Und dann gibt's da so einen 50-50 Ball, da werfe ich den Ball hin. Das erzähle ich so. Und denke so, naja, das ist die letzten Wochen jetzt gewesen. Ich würde das jetzt tatsächlich auch spielen. Ich höre ein Hut. Ich denke, Moment mal, Waller läuft nach außen, Witten läuft geradeaus. Der Ball fliegt in die Endzone Richtung Witten und ich denke, 50-50 Ball, echt jetzt? Das spielt er nicht wirklich. Jason Witten fängt das Ding und Volker Schenk fragt mich ganz süß, hast du eine Glaskugel? Ja, das war die ganze Geschichte zu eben diesen ganzen Tweets, die du gerade gelesen hast. Man muss auch mal Glück haben. Ich spiele heute Lotto, habe ich jetzt beschlossen.
Leider, wo wir beide nicht recht hatten, war eben mit dem Tipp, weil wir haben beide gesagt Raiders. Ich vermisse in diesem Spiel auf jeden Fall Henry Ruggs. Also ja. Das ist wirklich ein Faktor, der krass fehlt bei den Raiders, der erste Pick von ihnen. Und wir müssen Josh Allen weiterhin loben. Also der macht das wirklich ordentlich. Die Raiders haben es zwar geschafft, sein Laufspiel zu unterbinden. Also der hatte zwar nur 3 Versuche und hat minus 1 Yard, also minus 0,3, um genau zu sein, pro Lauf. Aber im Passspiel ist er gut, bedient seine Receiver sehr, sehr gut. Und die Bills stehen 4-0, schlagen die Las Vegas Raiders, die jetzt 2-2 stehen. Und das auswärts. Also das ist auch, also die Bills müssen wir groß machen.
Die Bills sind groß. Die stehen 4-0. Also das muss man mal ganz deutlich so sagen. 4-0. Das, was so früher in dieser Division immer der Stammplatz, die Pole Position der Patriots war, das ist jetzt tatsächlich, das sind die Bills. Und nach den wirren 90er Jahren spielen die Bills tatsächlich wieder erfolgreichen Football. Es ist tatsächlich sehr ähnlich. Also damals für die Jüngeren von euch, Super Bowl 25, 26, 27, 28, da waren die Bills Dauergast, haben immer verloren. Haben damals eine sehr, sehr, und jetzt kommt Erklärbär, ich weiß, die revolutionäre Offense gespielt. Du hattest mit Kelly einen Quarterback, der hatte einen extrem guten Arm, extrem gutes Auge und der konnte ein Spiel schnell machen. Und die haben tatsächlich sozusagen das eingeführt, was heutzutage alle machen, nämlich Titans ganz tief auf Passrouten zu schicken, mit Titans kreativ zu arbeiten und dann haben sie auch tatsächlich regelmäßig No-Huddle-Offense gespielt. Das war die sogenannte K-Gun-Offense. Das war das Beste vom Besten vom Besten. 17 Wochen lang, plus die Playoffs. Und beim Super Bowl haben sie es regelmäßig verkackt. Also zweimal gegen die Cowboys, einmal gegen die Redskins und einmal gegen die Giants. Giants, Redskins, Cowboys, Cowboys. So war die Reihenfolge. Und seitdem mag ich die Bills. Seitdem rennen die aber auch immer so ein bisschen dem sportlichen Erfolg hinterher. Jetzt hat man sich für Josh Allen entschieden. Damals habe ich gesagt, ja, den kann man früh picken. So weiß ich nicht so früh, aber das wird auf jeden Fall in den nächsten Jahren richtig guter. So. Problem an der Geschichte ist, motivierte Menschen, die haben einfach was zu beweisen. Der spielt, wie man im Amerikanischen sagt, mit so einem Chip on his shoulder. Der hatte tatsächlich an der Highschool extrem gut funktioniert, hat aber nur von einem kleinen College, nämlich Wyoming, ein Stipendium gekriegt, hat da aber alles in Grund und Boden geworfen, mit Achtung der Motivation. Und das fand ich sehr geil, dass deine bessere Hälfte, die Vroni, das in der Matz tatsächlich, also in diesem Einspielfilm, den wir zeigen, irgendwie zu, da auch reingepackt hat. Das hat er in jedem Interview gesagt, jedes College, was mich nicht wollte, was auf unserem Schedule ist, also gegen das wir antreten, die will ich nicht besiegen, ich will sie erniedrigen. Und so spielt der Junge auch in der NFL. Es macht einfach Spaß zuzugucken.
Ja, trotzdem müssen wir auch über die Raiders reden. Also, dass die das Spiel nicht gewinnen, 2-2 stehen, Derek Carr nach dem Spiel sagt, es kotzt mich einfach an, so Spiele zu verlieren. Also, da war wirklich bedient mal wieder.
Ja, aber dann soll er sich an die eigene Nase fassen.
Genau, das will ich jetzt gerne diskutieren. Also, ich fand Derek Carr okay. Ich fand ihn nicht schlecht. Ich fand ihn nicht herausragend. 311 Yards, 2 Touchdowns, Quarterback Rating von 107,3 sind solide Werte. Henry Ruggs hat für mich auf jeden Fall gefehlt und das Laufspiel hat nicht so funktioniert, wie es sonst immer getan hat. Also Josh Jacobs wurde nur bei 48 Yards gehalten. Das ist auf jeden Fall eine starke Leistung der, wie uns bekannt ist, starken Bills-Defense. Aber die Raiders können damit auch nicht zufrieden sein mit einem 2-2-Start, oder?
Die Raiders können, also sie haben gut losgelegt und dann haben sie es halt zweimal verkackt. So, I'm sick of losing. Das war geil. Ja. I'm sick of, ja, statistisch, so, geiler Typ, du hast jetzt die meisten Touchdowns geworfen für die Raiders, ist alles cool. So, das ist aber Dak Prescott-Style. Also ja, statistisch, so, Roman wird jetzt sagen, Zahlen lügen nicht, aber Zahlen können nicht das widerspiegeln, was bei den Raiders tatsächlich passiert.
Naja, noch eine Zahl, er hatte ja auch einen Fumble, so ist es nicht. Also es gab auch nicht so gute Momente von Derek Carr im Spiel, aber ich weiß nicht, bei den Raiders ist immer so, jetzt, also du kriegst so das Gefühl, es läuft doch jetzt, jetzt geht's ab und dann verlieren sie wieder. Gegen gute Bills, also nicht missverstehen, gegen die Bills kannst du auch verlieren.
Die Bills, nicht nur gut, gegen sehr, 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 sehr gute Bills. Also drei Sachen, die mich persönlich absolut beeindruckt haben. Also erstmal wollte ich die Geschichte von Carlos einbringen. Es ist für mich nicht der, und jetzt polarisieren wir, ja, weiß ich, ist mir aber scheißegal, das ist nicht der Quarterback der Zukunft. Punkt. Ist so. Auch wenn es der Nachbar ist von Gruden. Du guck dir mal bitte an, was kann er nicht? Den tiefen Ball. Was musst du machen, wenn du hinten liegst? Den tiefen Ball spielen. So, jetzt liegen sie hinten. Wir spulen mal zurück in die Woche davor gegen die Patriots. Warst du und ich waren der Meinung, am Ende hast du gemerkt, ja gut, dann haben wir das Spiel halt verloren. So wirkte Carr. Es war nicht dieses, Digga, komm, wir ziehen das jetzt durch und noch ein und schnell und tiefer Ball und ich zimmer das Ding dahin. Da ist mir ein Quarterback, so wie Herbert zum Beispiel, der das versucht und dann vielleicht gegebenenfalls das Spiel durch eine Interception am Ende dann doch verliert, das ist mir lieber, wenn er es wenigstens versucht, als wenn du immer in die Mitte wirfst. Du wirfst in die Mitte, du wirfst in die Mitte, du wirfst in die Mitte und zwar immer 8 bis 10 Yards. Das kriegen Mike und ich auch noch hin. So, du musst das Ding auch mal tief werfen.
So. Okay, also Derek Carr ist für dich keiner für die Zukunft von Raiders, ja? Das halten wir fest.
Wie lange willst du dir dieses Mittelmaß noch, also ja, statistisch ist es gut, aber immer wenn, und das meine ich immer ernst, wenn das Spiel auf das Messerschneide steht, dann guckt der immer, als wenn er kein Wässerchen trüben kann, der guckt dann wie so ein Chihuahua, weißt du, fängt an zu zittern, das machen die kleinen Hunde ja immer so, geht raus, wirft 3, 4 Dinger, es funktioniert nicht und dann kommt er wieder zurück. Ich möchte da eine deutsche Dogge sehen, die da steht mit kompletter Größe, die Lefzen, es sabbert und es geht los. Vollgas. Sowas will ich sehen.
Sehr, sehr schöner Vergleich mal wieder. Ja, lass uns zum nächsten Spiel, oder? Bevor wir jetzt über das späte Spiel, die Eagles 49ers sprechen, müssen wir noch ein Spiel nachholen und zwar die 0-3 Minnesota Vikings
haben, ach, die haben wir vergessen, habe ich
wahrhaftig. Haben gegen die 0-3 Houston Texans gespielt und die, ja, du hast auf die Vikings gesetzt, ich habe wirklich auf die Texans gesetzt und die Vikings gewinnen 31-23.
Ich liege ja schon zwei Spiele vorne. Was ist denn heute los?
Ja, ein Spiel. Du bist jetzt, dadurch bist du einen Punkt vorne, steht jetzt dadurch 8-7 für dich. Ja, ich bin enttäuscht. Ich bin von den Texans einfach maßlos enttäuscht. Die haben einen bescheidenen Saisonstart, kann es gar nicht sagen. Sie stehen 0-4. Die Houston Texans stehen 0-4. Und ich habe etwas ganz Schönes gefunden, das suche ich kurz raus. Warte mal. Der Kollege Fields Yates hat nämlich was gepostet. Das würde ich gerne hier in den Podcast tragen. Und zwar hat er geschrieben, die Texans zahlen aktuell 255 Millionen in Cash für das aktuelle Roster in dieser Saison. Das ist das Team, was am meisten Geld bezahlt für ihre Spieler in dieser Saison. Das meiste Geld. Zudem ist der Erstrunden- und Zweitrunden-Pick 2021 gehört den Dolphins. Weil durch Trades gehören die beiden Nächstrunden-Picks der Texans den Dolphins. Und sie stehen mit dieser tollen Finanzierung 0-4. Merkt man vielleicht doch, dass Bill O'Brien kein General Manager ist eigentlich.
Ja, das kann man so aber mal ganz dezent im Raum stehen
lassen. Die stehen 0-4.
Ja, für mich als Dolphins super. Die können von mir aus 0-17 stehen, ist mir scheißegal. Jetzt meine ich ernst. Also besser können wir doch nicht investieren. Wir haben deren Erstrunden-Pack. Je schlechter die spielen, umso besser stehen wir da. So, vielleicht kriegen wir den First-Overall-Pack, ohne tatsächlich scheiße zu tanken. Besser kannst du das doch nicht machen. Danke, Mr. O'Brien. Super, machen Sie weiter so.
Deshaun Watson, David Johnson, Will Fuller, Kenny Stills, Randall Cobb, Brandon Cooks in der Defense, Karl, J.J. Watt. Ist es für dich ein Team, was 0-4 steht? Was ist denn da los?
Nein, es ist also auf dem Papier, wir reden ja immer gerne auch von diesen Madden-Rankings, müssten die viel besser da sein. Also sie müssten 3-1, 2-2 da stehen. So, stehen sie aber nicht, insofern alles Makulatur. So, wenn du deinen besten Spieler wegschickst, ist das ein Locker-Room-Killer. Und in dem Locker-Room möchte ich nicht sein. Da rollen wahrscheinlich, weißt du, wie so ein Western, die Heuballen durch. Und jeder sitzt da und alle blasen sie Trübsal statt irgendwie auf die Trompete und feiern kein Champagner, keine Luftschlangen, keine bunten Partys. Das ist eher wirklich, da wird Trübsal geblasen. Und das Ganze auch zu Recht. Also ich habe mir das Spiel in dieser 40-Minuten-Zusammenfassung angeguckt und ich habe mir einfach nur gedacht, so, wann ist dieses Elend vorbei? Im Kino wäre ich rausgegangen. So, das war so, ja, es ist okay. Adam Thielen feiert sich da zu Recht, geiler Touchdown, das war gut zu sehen. So, und auch wieder statistisch, und da sind wir wieder bei Zahlen, das spiegeln halt nicht wirklich das wieder. Deshaun Watson 300 Yards, Kirk Cousins 260 Yards, so, Kirk Cousins ein Touchdown und auf der anderen Seite Deshaun Watson zwei Touchdowns.
Dafür hat Deshaun Watson auch zwei Fumbles, also ich weiß nicht, also was die Vikings eben vor allem hatten, was die Texans nicht hatten, war ein Dalvin Cook. Also wenn du guckst, was der gemacht hat mit seinen 130 Yards und zwei Touchdowns, das war schon außerordentlich. Captain Kirk fand ich sogar auch ganz okay in dem Spiel.
Ja.
Aber ist, also mal ganz kurz weg von diesem Spiel. Die Texans stehen 0-4. Ich wiederhole das jetzt so lange, bis hier jemand ausrastet. Es kann nicht sein, dass so ein Team 0-4 steht.
Ich raste nicht aus, was mir egal ist.
Bill O'Brien wird diese Season als Head Coach nicht bleiben. Nein. Das ist für mich eigentlich jetzt schon, auch wenn es sehr früh ist, eigentlich jetzt schon klar. Du kannst nicht mit diesem Team 0-4 stehen und in der AFC South mit den Titans, Colts und Jaguars auf dem letzten Platz wird 0-4 sein. Das ist miserabel.
Das ist tatsächlich so. Also du müsstest jetzt, um diesen Lockerroom irgendwie wieder zu beleben, weißt du, das kennen wir alles aus Grey's Anatomy und aus der Schwarzwaldklinik früher. Der sogenannte Defibrillator, ihr wisst schon dieses, und zurücktreten. So ein Ding brauchst du jetzt. Und das kann nur sein, dass du sagst, Bill O'Brien ist raus. Und wenn du, und das meine ich ernst, wenn du den Ballboy oder den Teamarzt zum neuen Headcoach machst, das ist scheißegal. Du musst da irgendwie als Team jetzt ein Zeichen setzen, weil sonst kriegst du das Ruder nicht rumgerissen. Vielleicht sind noch 2-3 Siege drin, ja, vielleicht auch 4 oder 5 über die ganze Saison. Aber die werden nicht schön, das wird nicht sportlich erfolgreich sein. Dann bist du in den Top 10, aber du kannst du halt nicht picken. Also weil dann die Dolphins sagen, thank you very much, das ist sehr schön, spiel doch am besten noch einen Quatsch, dann kriegen wir noch einen besseren Pick. Also das wird nicht schön. Und für die Vikings geht's jetzt endlich aufwärts. Sie stehen 1-3. Das war gut. Thielen tatsächlich gute Werte, über 100 Yards. Sie haben gefeiert, als hätten sie irgendwie 57-0 gewonnen. Ich finde, da ist noch ganz viel Luft nach oben. Kirk Cousins hat gezeigt, ich kann es tatsächlich, aber es war jetzt auch nicht so, dass ich sage, das war das geilste Spiel ever. Und wenn ich jetzt überlege, ich müsste mich entscheiden, packe ich die Kassette von John Elway oder von Dan Marino oder von wem auch immer in den Videorekorder oder drücke ich beim Game Pass Best of Kirk Cousins Woche 4, dann würde ich sagen, ich hole den alten Videorekorder hoch. Also das war jetzt nicht so geil.
Okay, zum letzten Spiel.
Das war auch nicht geil.
Ja, also die Philadelphia Eagles Herzlichen Glückwunsch. Fahren ihren ersten Sieg ein. Überraschend für uns, weil wir beide auf die 49ers gesetzt haben. Die Eagles schlagen die Niners 25-20.
Darf ich dazu kurz was erzählen? Ich habe einen guten Freund, der heißt André. Der hatte irgendwie, glaube ich, also der hatte heute Morgen frühzeitigen WhatsApp-Erguss. Ich bin wach geworden, also von zwei Sachen. Das erste war, wie gesagt, das Zimmermädchen. Raus. So. Nein, ich habe gesagt, nein. Habe mich umgedreht, habe weitergeschlafen. Eine Viertelstunde später macht es. So, ich brauche ja das Telefon als Wecker im Hotel. Der ist Eagles-Fan. Der hat das gefeiert. Natürlich auch zu Recht. Also, sie haben das Spiel gewonnen. Aber ich habe auch nur gedacht, so, jetzt mal ehrlich, deswegen jetzt gleich zwei WhatsApp. Eine hätte gereicht. Also, der war sehr euphorisch. Ich habe dann tatsächlich meine Brille aufgehört, ich habe das Spiel nicht zu Ende geguckt. Ich habe mir gedacht, die Eagles haben tatsächlich gewonnen. Ich muss mit Mike reden. Dann habe ich aber gedacht, nee, um die Uhrzeit wecke ich Mike jetzt nicht und habe mir dann morgens beim Kaffee erstmal kurz die Zusammenfassung angeguckt. Das sah am Anfang nicht gut aus. Das sah am Anfang aus, da sind wir wieder beim Defibrillator. Der Patient war kurz vorm Sterben. Also das war kurz vor Flatline. Das war so beep. Und dann irgendwie hat Carson Wentz beep, wieder den Puls in den Toten reingekriegt. Ich weiß nicht, wie er das hingekriegt hat. Wahrscheinlich durch seinen eigenen Touchdown-Lauf und dann gab es da so ein bisschen, dass sich da was aufgebaut hat. Und natürlich, ja, Nick Mullens, also guter Quarterback, guter Junge, aber ein bisschen übereuphorisch.
Über den müssen wir reden. Also er hatte zuletzt immer ein paar Spiele gewonnen, aber die Leistung gegen so angeschlagene Eagles, also Wentz hat ja wieder auf Leute geworfen. Die meisten Yards hat Travis Fulcam gemacht bei den Eagles. Ja,
wer bitte?
Hat schon gefangen. Ja, Travis Fulcam.
Ach der, ja, wer kennt ihn nicht?
So, und die Niners, Nick Mullens, hat für 200 Yards geworfen, ein Touchdown, zwei Interceptions, ein Quarterback-Rating von 72,6 und George Kittle, der wieder zurückkam. Man sagt ja immer, Spieler, die verletzt waren, angeschlagen sind, die mussten nicht gleich überfordern und super viel einsetzen. Der hat als Tight End gestern 183 Yards gemacht, auch ein Touchdown. Also der wurde mal
richtig eingebunden. Die haben gesagt, du hast einen hochdotierten Vertrag, du musst jetzt auch was leisten hier.
Eben, und es hat im Endeffekt nicht gereicht. Die 49ers mussten sogar Mullens benchen, haben dann Mullens gebencht und haben CJ Beathard reingeworfen.
Wurde aber auch nicht besser, kurzer Spoiler-Alert.
Aber Shanahan überlegt wohl, den Quarterback trotzdem zu tauschen und nächstes Mal CJ Beathard von Anfang an reinzusetzen, weil er eben so enttäuscht war von Nick Mullens. Und das hat also auch das Spiel gekostet für die 49ers. Nichtsdestotrotz, das ist die geilste Szene dieses Spiels und vielleicht auch eine der coolsten Szenen oder Situationen der Saison bisher. Brandon Ayuk's Jump über den Eagles Verteidiger war. Besser kannst du so einen Sprung, so einen Huddle nicht timen. Das war wirklich, also es war schon fast Kunst.
Erste Runde, Pick 25. Haben ganz viel gesagt, muss man an der Stelle tatsächlich einen Wide Receiver aus Arizona State holen. Das gestern hat gezeigt, warum. Der Typ kommt aus vollem Lauf, also fängt den Ball und ist an der Seitenlinie unterwegs. So, jetzt kommt er immer dichter und immer dichter in der Endzone. Und jetzt kommt von der Innenseite der Gegenspieler, also ein Eagles, also ein Adler, im Tiefflug und denkt sich, ha, den treffe ich auf der Hüfte. Da hat er aber leider die Rechnung ohne Brandon Ayuk sportliche Vergangenheit gemacht, denn Hürdenlauf war seine Spezialdisziplin und er hördelt einfach mal ganz fröhlich.
Der hat ihn nicht mal berührt. Drüber weg.
Der hat nicht mal.
Perfekter Sprung.
Das war perfekt. Das war perfekter als perfekt. Und steht in der Endzone und feiert sich zurecht. 100 Yards, also 109 Yards, genauer gesagt, bis jetzt in der Saison. Das war ein Highlight-Moment. Also wenn wir von OBJs One-Hander reden, dann ist dieser Hurdle tatsächlich auch richtig großartig. Und das bringt es halt auch so ein bisschen auf den Punkt. Auf der anderen Seite, wo ich vorhin aus Spaß sagte, das College Old Dominion ist jetzt nicht unbedingt so ein Powerhouse des Footballs. Die sind tatsächlich, also Old Dominion Monarchs heißt dieses Team. Die spielen zum Beispiel gegen Virginia Tech, aber halt auch so gegen Kleinkram, so wie, ich will es gar nicht beleidigen, aber so Florida International Panthers, die spielen gegen alles Mögliche, gegen Marshall Thundering Nerd. Und das sind jetzt nicht unbedingt die Powerhouses, aber da hat der junge Mann tatsächlich sein Handwerk gelernt. Und was ich damit sagen will, ist, das ist halt schon eine unterschiedliche Liga. Auf der anderen Seite, du hast Kittle, du hast McKinnon, du hast Deebo Samuel, du hast Bourne, das sind halt echt geile Katzen. Und das meiste, nämlich 57 Yards, fängt Travis Fulcam zusammen. Da bringt einfach diese Aussage, bringt das Problem der Eagles so ein bisschen auf den Punkt. Sie haben zwar gewonnen, aber das reicht nicht. Das reicht nicht. Und die stehen jetzt auf 1 in ihrer Division. Guten Abend.
Ja, das muss man, also das ist echt Wahnsinn. Aber auch die Niners musst du mal ganz kurz dir anschauen in der NFC West, weil die stehen mit 2-2 auf dem letzten Platz. Und nicht nur, dass eben die Leistung gerade nicht stimmt, sie haben ja auch sehr viele Verletzte. Also Jimmy G, Raheem Mostert, es fallen super viele Spieler aus. Jetzt auch noch Siggy Ansah, wahrscheinlich Season Ending. Also die 49ers trifft es gerade wirklich knüppelhart. Sie müssen nächste Woche zu den Dolphins, auch das wird ein schwieriges Spiel.
Danke, dass du das so sagst, weil es ist wirklich so, die wirklich. Dolphins, wir haben Aufwind.
Ja, glaube ich wirklich, also Aufwind, ja, es wird ein schwieriges Spiel für die 49ers auf jeden Fall.
Wir schwimmen mit dem Strom.
Das sollte ein Delfin nicht tun, er sollte im Wasser, egal.
Mit dem Strom, Strom, ja, nicht weiß, Strom, 220 Volt AC/DC, sondern Strom.
Ja, also von den Niners keine so coole Situation. 2-2 stehen, letzter in Division. Also da hat man vom Super Bowl Teilnehmer vom letzten Jahr oder letzten Saison auch mehr erwartet.
Ja.
Und so, zwei Spiele gibt's noch.
Ich wollte gerade eine Überleitung machen. Und wir erwarten natürlich auch noch was, nämlich erstmal die Partie Patriots gegen Chiefs. Also ist postponed, also nach hinten geschoben worden. Und da habe ich eine Statistik gefunden in der Vorbereitung, weil das war ja eigentlich das Spiel, was wir vorbereiten wollten. Die hat mir Angst gemacht. Immer wenn Bill Belichick gegen Andy Reid oder Andy Reid gegen Bill Belichick in der regulären Saison ran musste, hat es einer davon in den Super Bowl geschafft.
Oh, ist ein geiler Stat. Es könnte sogar wieder so kommen. Wir haben ja beide, oder? Also erstmal muss ich gratulieren, Carsten, weil es steht im Tippspiel für dich 8-7, aber die letzten beiden Partien haben wir leicht getippt. Bedeutet also, ist es dein erster Tippspielsieg am Spieltag?
Warte, Moment. Ich bin kurz aufgestanden, ich tanze kurz, warte.
Ja, das Tippspiel ist mir so egal. Ja.
So.
Damit steht es insgesamt im Tippspiel 3-2 für mich.
Dass ich nackt getanzt habe.
Ja, das weiß ich doch. 3-2 für mich, du holst damit einen Punkt auf. Patriots Chiefs, wir haben beide auf die Chiefs gesetzt. Cam Newton ist mit Corona auch noch raus. Jetzt kam gerade die Meldung, dass Sony Michel auch ausfallen wird.
Und Stidham ist der Quarterback.
Ist das fix? Wollte also, schon sagen, weil Brian Hoyer wird ja gerade gehandelt als Quarterback, weil Stidham ja noch an seiner Hüftverletzung laboriert.
Ich habe ja, dadurch, dass ich mich für das Spiel eingetragen hat als Journalist, habe ich die Flipkart, also diesen Ausdruck, wo beide Teams drauf sind, vorne mit so, dass du Offense, Defense gegenüber hast, dass du einfach nur als Journalist oder als Kommentator rüber gucken kannst. Und auf 1 steht hier, Achtung, ich lese es vor, Stidham und dahinter steht Hoyer.
Okay, ich hätte mit Hoyer gerechnet. Ich glaube, im Endeffekt...
Das heißt aber nichts. Also wir haben gestern auch tatsächlich Theoretic gesehen und wussten gar nicht, dass Theoretic vom Practice Squad
hochgekommen ist. Die Patriots werden... die Chiefs sind die spielen gerade schon, als wären sie unschlagbar. Und dann fehlt auch noch Newton und Sony Michel. Also ich glaube, die Patriots, egal wie genial Bill Belichick ist, die müssen wirklich ganz tief in die Kiste greifen, um da irgendwie was zu zaubern. Ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Nee. Ich hoffe eher, dass sie sich gut präsentieren, weil auswärts... Also im Arrowhead ohne deinen Quarterback, ohne deinen ersten Running Back, das wird eine ganz üble Nummer. Und bei Falcons Packers gibt es auch ein paar Verletzungsnews auf jeden Fall. Das Spiel ist ja dann quasi in der Nacht darauf. Bei den Packers fällt Davante Adams aus, obwohl er spielen möchte, sagt der Medical Staff der Packers, nein, du bist noch nicht so weit. Und Lazar fällt wohl auch aus. Also irgendwann muss Rodgers wirklich anfangen, auf sich selber zu werfen. Andererseits, die Falcons stehen 0-3, also jetzt auch ein Team, was man schlagen kann. Das nochmal so als kleines Injury-Update.
Ja, vorher. Zwei Spiele direkt hintereinander weg. Also Tuesday, 1.05 Uhr, Anstoß, AM, Central European Standard Time. Die Patriots gegen die Chiefs und danach dann direkt die Falcons gegen die Packers. Ich bin gespannt.
Also wir haben beide gesagt Chiefs übrigens und wir haben beide gesagt Packers. Nur das nochmal.
Doch, alles gut.
Ins Gedächtnis gerufen.
Alles, du, ist, ja. Also ich glaube, es wird auch genauso kommen. Also die Chiefs so jetzt zu schlagen mit deinem Backup-Quarterback, das wäre schon, ja, es ist Bill Belichick, aber das wäre Zauberei. Also dann nenne ich Bill Belichick nicht mehr Dollar Dollar Bill, ja, sondern dann ist er für mich Dumbledore. Anders geht das Dumble nicht.
Dumble Bill.
Das ist dann Dumble Bill.
Okay, also wir haben heute in der Folge gelernt, ein großer Penis ist nicht alles, es müssen auch die Eier stimmen. Und
das ist eine viel bessere Überschrift.
Jetzt hör mal auf, wir haben jetzt schon eine Überschrift.
Ja, was hast du denn immer gegen diese schlüpfrigen Überschriften? Meine Güte.
Naja, wir heißen halt die Pille für einen Mann und haben.
Ja,
halt
dann müsste es auch passen. Da können wir jetzt nicht. Ja, eben. Da können wir jetzt nicht die irgendwas machen wie, weiß ich jetzt auch nicht, Modellbahnmafia treibt Händler in den Ruin oder was hinter der Arztschelte für Trump steckt oder da müssen die Überschriften schon passen.
Ja, deswegen verteilen wir auch hier und da ein paar Bussis. Also wir haben heute echt wieder auch die Wortspielkiste gegriffen. Hat Spaß gemacht, auch wenn ich das Tippspiel verloren habe.
Ja, ich fand's rund, ich fand's schön. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich auf unseren, das ist ja auch Quickie, heißt das Ding ja auch.
Ja, ist auch noch, das ist ja Wahnsinn.
Das ist ja, also wir müssen, also doch, ich meine, ist der Ruf erstmal ruiniert, dann podcastet er sich ganz ungeniert. Also da können wir mit leben, so, dann sind wir halt die schlimmen Bengel, die Schweinebacken, die Schlingel, was auch immer, ist mir völlig egal.
Du kennst ja so viele böse Wörter.
Ja, ich wollte jetzt extra mal was Niedliches sagen. So.
Okay, vielleicht zum Abschluss nochmal ein großes Dankeschön an die Community, an die ganzen Sprachnachrichten oder auch Instagram-Nachrichten. Und wir hoffen einfach, dass Fabienne uns weiterhin zuhört, auch wenn wir uns nicht ganz entschuldigt haben, weil wir gegen die Panthers gesprochen haben.
So.